Und genau, alles Weitere, glaube ich, im Laufe des Gesprächs.
Jo, ich bin Kasper, ich bin auch Journalist. Und was man vielleicht merken wird, Yannick und ich sind gut befreundet. Und
Merkt man
deswegen werden wir
nicht.
uns im Laufe des Gesprächs den ein oder anderen Unverschämtheit an den Kopf schmeißen. Nehmt uns das nicht übel, aber ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch von Nunja und Nomi E, dass die sich ja auch mal kabbeln,
Sehr
ja.
gut. Heute werden sich neue Freunde finden und alte Feinde trennen. Wir sind sehr gespannt.
Ja, vielleicht können wir auch irgendwie so
Ja, sehr gut.
Partnertausch.
Ich möchte hier betonen, dass ich nicht München vertrete, auch wenn ich da wohne. Ich mag die Stadt sehr gerne, gerade aufgrund ihrer Nähe zu den Alpen. Aber zum Beispiel fußballtechnisch oder auch politisch, ja, wobei politisch ist ja nur das Land Bayern nicht ganz so mein Fall. Naja, ich bin auf jeden Fall gerade in Wuppertal tatsächlich bei meinen Eltern, aber sonst wohne ich in München. Was war
Ein
das für eine Geste,
Berliner?
Janik?
Genau, hier, ich wohne in Berlin, bin aber gerade auch nicht in Berlin, sondern in der wunderschönen Stadt Gelnhausen. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Schaut
Stadt?
euch mal Gelnhausen an. Kleinstadt, ganz genau. Im
Bierdimmel.
schönen Hessen. Gelnhausen muss auf jeden Fall auch auf die E-Sports, Städtekarte mit oben dazu.
Ich sehe schon, Yannick und ich sind ein richtiges Team. Wir sind, glaube ich, auch hier eher die CS-Fraktion. Ich bin auch gebürtiger Hesse zumindest. Also da könnt ihr euch auf was gefasst machen, auf jeden Fall.
Die
Wunderbar.
CS-Fraktion, dass du dich ernsthaft als CS-Fraktion betiteln würdest, du bist die TFT-Fraktion.
Ich bin begeisterter Folger der CS-E-Sport-Szene. Ich habe einige technische Schwierigkeiten inzwischen überwunden. Man hörte mich nicht. Zwischendurch war der Stream nicht an, aber jetzt geht alles. Und tatsächlich würde ich das noch mal ein bisschen erweitern wollen. Und zwar, alle haben es vielleicht nicht gehört. Das sind die beiden Jungs vom Unmuted-Podcast, dem anderen tollen, großen E-Sport-Podcast in Deutschland. Und die haben den großen Luxus, dass sie das auch noch für Funk tun. Und das interessiert mich tatsächlich noch ein bisschen weiter. Vielleicht sogar, wie man da rankommt. Aber mich interessiert vor allem auch so, ob es Interaktionen gibt mit anderen Funk-Creatern. Also ist das mehr so, man packt das auf die Endcard in dem YouTube-Video rein oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, da mal zwischendurch was zusammenzumachen?
Also wir haben auf jeden Fall alle Kontakte, das ist schon mal sehr gut. Also das heißt, wenn wir Lust haben auf irgendwelche Kooperationen und die andere befreundete Seite von den Funk-Creatern auch Lust hat, dann ist halt die Möglichkeit, da irgendwas zu machen, für uns natürlich viel, viel einfacher und auch irgendwie gewünscht. Also das ist kein Geheimnis, dass Funk-Formate miteinander gerne
Got in a
kooperieren
band, lieber and then
und im
chat, lieber
Idealfall.
and then doesn't
Was höre ich
him.
hier gerade? Aber
Ich bin ein Idiot.
okay, das sei mal dahingestellt.
Ja, kann ich bestätigen auf jeden Fall. Also ist confirmed, nicht dahingestellt.
aber genau, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, auf jeden Fall. Wir haben die Kontakte, wir machen das auch ab und an. Wir haben mit Manu Thiele zum Beispiel schon mal was gemacht, wenn es um FIFA ging. Wir sind aktuell an einer Sache dran mit Game 2 zusammen, mit dem wir auch in der Vergangenheit schon kooperiert haben. Und man sucht sich halt so ein bisschen so die Formate, die so die natürlichen Verbündeten sind, glaube ich. Wobei wir auch sagen müssen, E-Sports gibt es halt nur bei uns und das ist, wisst ihr selber, natürlich ein sehr, sehr spezielles Feld.
Ich habe auch ein paar Fragen. Achso, nee, Nomi, mach du erstmal.
Ja, ich habe nur eine tatsächlich. Also noch, wie ihr da zugekommen seid, das loszutreten. Also was ich zum Beispiel nicht wusste, ich habe jetzt die letzten Tage eure letzten Folgen bis auf die alleraktuellste ge gehört. Und in einer wird zwischendurch erwähnt, dass Kasper mal sich mit einem E-Sport-Buch auseinandergesetzt hat. Und was ich zwischendurch auch natürlich über die Seasons bei euch mitbekommen habe, ist, dass ihr einfach vor längerer Zeit schon Artikel geschrieben habt. Also Süddeutsche Zeitung, glaube ich, bei Kaspar hat es, glaube ich, das schon nicht mal gesagt, dass du 2017 oder so bei den Worlds zwischendurch schon warst. Also jedenfalls, das geht.
2015 sogar.
Ah ja, okay. Ich war mir nicht sicher, ob das auch Süddeutsche war. Aber also ihr begleitet das schon länger. Aber wie fing das an? Also habt ihr einfach für einzelne Zeitungen einmal einen Artikel schreiben können und da gab es langsam mehr Interesse an E-Sport oder? Ja, wie kam es dazu, dass...
Ja, tatsächlich habe ich sogar noch ein bisschen einfacheren Weg genommen, als es vielleicht anderen... Ja, wobei... Naja, also der Anfang, so wie Janik und ich auch zusammengefunden haben, war ja auf der Deutschen Journalistenschule in München, wo wir unseren Master und unsere Ausbildung zum Redakteur gemacht haben. Und da habe ich dann im Rahmen dieses Masters ein Praktikum bei der SZ gemacht und habe halt gemerkt, dass wenn ich den E-Sport-Themen vorschlage, dass die da Bedarf haben und dass die diese Ideen halt sofort einkaufen und ich damit irgendwie ja offene Türen einrenne. Und das war dann halt quasi, also es war ja auch das Jahr, wo dann die Worlds waren und dann habe ich irgendwie einen großen seitenfüllenden Artikel im Wirtschaftsteil der SZ über das Phänomen E-Sport und Twitch geschrieben und habe damals mit PietSmiet gesprochen, aber natürlich nicht jetzt über den E-Sport-Fokus, sondern eher halt so, wie es ist, Let's Plays auf YouTube zu machen und dann mit Maxim so mehr aus der Sportkommentatoren-Sicht und ja, das war so mein erster großer E-Sport-Artikel, den ich geschrieben habe und wie das dann häufig so ist, kommt dann oder kam eins zum anderen und dann habe ich halt ja, häufiger Artikel darüber geschrieben. Ich war auf den Worlds, wie gesagt, in Berlin da im Finale und habe von dort aus eine Reportage geschrieben. Und wiederum über diese Artikel kam dann irgendwann der Carlsen Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben wollen würde. Und zwar hatten die nämlich folgendes Problem. Die hatten dieses Buch schon geplant und das sollte eigentlich eine Autobiografie sein von einem ehemaligen deutschen League of Legends Profi. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen hier
Nunja wahrscheinlich
erwähnen darf. Es war nicht Nunja. So viel kann ich sagen. Auf jeden Fall, dieser Profi war eigentlich eingekauft worden von dem Verlag und sollte seine Autobiografie schreiben, wie er dazu gekommen ist, Pro-Gamer zu werden und wie das Ganze so abgelaufen ist. Und ja, der hat zugesagt und dann gingen irgendwie Monate ins Land und die erste Frist verstrich und so weiter und so fort. Und die haben den einfach nicht mehr erreicht. Der hat nicht mehr auf E-Mails reagiert, der ließ sich nicht mehr anrufen.
Das war total los, geil. Ja. Keiner hat sich nochmal gemeldet. So.
Genau, und dann sagten die halt, waren die so ganz verzweifelt und waren aber halt so, okay, wir versuchen es jetzt nicht mehr mit einem Pro-Gamer, sondern wir wollen jemanden, der zuverlässig ist, mutmaßlich. Und
ein Pro-Gamer, die falsch.
Der schlechteste Pitch aller Zeiten.
Ja, ein ehemaliger deutscher League of Legends Profispieler. Da kommen nicht so viele in Frage. Kann man,
tatsächlich.
Kann man.
Auf wen tippst du? Also, ich will es jetzt nicht sagen, dass wir.
Also, bevor du die Geschichte erzählt hast, also ich hätte. Ich hätte vielleicht. Vorname Marcel, eventuell, wer weiß.
Ich weiß gerade nicht, wie der mit Vornamen heißt.
Nachname will ich nicht sagen. Ich schreibe es in den Chat rein, ihr könnt ja dann...
Hä, was?
Vielleicht kann ja auch der Chat mitraten.
Ich kann ja Chat raten.
Hä, wie, was?
Wieso traust du dich? Du hast doch nichts damit zu tun.
Was glaubst du denn, welcher deutsche Programmer zieht so ein Ding ab so, und haut dann direkt raus?
So? So, hätte ich jetzt schon gedacht, na gut. Ist ja olle Kamellen eigentlich, gibt ja wahrscheinlich kein Klageverfahren, was da noch anhänglich ist.
Wann war das, in welchem Jahr, Kaspar? Kannst du es noch eingrenzen?
Das war 2017.
Ja gut, dann ist er 17 schon.
Du hattest es mir gar nicht mal erzählt, aber ich habe es auch wieder vergessen, weil es mir
kommt. Nee, aber tatsächlich der Name, also es ist nicht Marcel.
Okay.
Wie hieß der denn nochmal?
Großes Ministerium, wollte ich schon sagen.
Es gibt nur ein paar.
In meiner Community sind natürlich vor allem hier die StarCraft-Profis unterwegs.
Aber sehr, sehr spannend, dass sie da quasi sagen, ja shit, wir haben hier eigentlich das Projekt und der Typ ist abgesprungen und hast du Bock, das zu übernehmen? Und dann ist das gegangen von Autobiografie zu, also ich habe tatsächlich heute mitbekommen, dass du ein Buch geschrieben hattest. Mhm. Finde das auch sehr spannend. Und du kannst also jetzt, das war deine Plattform quasi jetzt Werbung zu machen. Worum geht's in dem Buch?
Also davor war der Arbeitstitel Mein Leben als Pro-Gamer, und aus dem Titel Mein Leben als Pro-Gamer wurde dann Das Leben als Pro-Gamer, weil ich natürlich skillmäßig das schlecht verantworten kann, dass da aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Und die Zielgruppe sind, weil Carlsen ist ja ein Jugendbuchverlag, weiß ich nicht, ob ihr das wisst, die haben zum Beispiel ja Harry Potter rausgebracht und Carlsen Comics ist ja so ein Unterzweig. Deswegen richtet sich dieses Buch an 12-jährige Jugendliche oder Kinder, die quasi sich für Gaming interessieren und die für die E-Sport der Traumberuf ist und die dann ja so vielleicht ein bisschen mehr darüber wissen wollen, was sind die Vorteile, wie lebt man als Pro-Gamer, was sind die Nachteile. Und dann habe ich halt so einen Abriss gemacht von der Geschichte des E-Sports, angefangen irgendwie in den 1960er Jahren, so mit den Vorläufern und Space Invader und sowas. Und habe dann tatsächlich Power of Evil und Fallen von damals SK Gaming und, wer war der dritte im Bunde, T-Mox von VfL Wolfsburg, den FIFA-Profi. Die drei habe ich interviewt und das sind dann so längere Interviews geworden über 20, 30 Buchseiten jeweils, vielleicht sogar 40. Also die so aus der Ich-Perspektive, ich habe die halt 2, 3 Stunden lang interviewt und habe dann quasi das, was die mir erzählt haben, aus der Ich-Perspektive in so ein Protokoll, nennt man das, gegossen. Und das war so der Kern des Buches und drumherum habe ich halt, wie gesagt, so ein bisschen Fakten geschrieben, Geschichte des E-Sports, welche E-Sport-Spiele gibt es überhaupt, was macht eine E-Sport-Disziplin aus? Sehr basic, würde ich behaupten. Und ja, wie gesagt, halt für Kinder, nicht für Erwachsene.
Spannend.
Ja, hast du da... spannend. Gibt es ein Hörbuch? Also muss ich lesen?
Nicht eingelesen. Du musst leider lesen. Und ja, es war auch nicht so erfolgreich, dass es irgendwie eine zweite oder dritte Auflage gegeben hat.
Das kann ja noch kommen.
Eben. Noch kommen. Also ja. Jetzt nach dem...
nach dem Plug hier, den ich
wollte gerade sagen.
Naja, ich
kompakt,
meine...
elegant. Im Mong hast du es ja auch erst später durchgestartet. Das gab es ja auch schon länger.
Aber also ja, Fallen und Power of Evil und so, das ist ja einfach immer noch aktuell. Ist ja schon, finde ich, spannend. Und ja. Tatsächlich muss ich noch eine Sache nachhaken. Sorry, wir haben jetzt ein bisschen uns auf Kasper eingeschossen, aber ich bin so ein bisschen verwundert davon zu hören, dass die Zeitungen da so Interesse ausgedrückt haben, weil was wir ja nur so mitkriegen von außen ist, also ich weiß, dass es so eine Kooperation zum Beispiel von Red Bull gab, so journalistische Sachen zu machen. Ich glaube, Nunja hat da zumindest auch mal reingeschnuppert, oder? Mich recht im Sinne, hast du vielleicht mal ein Event oder so für die gecovert oder so?
Achso, für Red Bull, es war ein anderes Magazin. es war nicht Red Bull. Also ich habe mit Red Bull.
Ein anderes Energy gearbeitet. Drink oder Magazin?
Nein.
Naja, auf jeden Fall, also.
Also ich habe mit Red Bull zusammengearbeitet, aber nicht Journalist, sondern ich habe für die gecastet.
Ah ja, okay. Also ich weiß halt einfach, dass es nicht, ich habe einfach nie irgendwie Journalisten getroffen, sagen wir es so rum. Also das Einzige, was ich halt gemacht habe, ist mit den Leuten von Freaks 4 You, die inzwischen diese Sat1 E-Sport-Sendung machen. Die gab es halt quasi als Freaks Format und da Run bin ich E-Sport. Als bitte?
Run E-Sport.
Genau. Da bin ich zwischendurch gewesen, als die das halt als eigene Produktion hauptsächlich noch hatten, als HGC-Caster, als die Worlds anstanden oder gerade die Worlds vorbei waren in Heroes of the Storm. Aber das sind ja quasi auch nicht klassisch ausgebildete Journalisten, die sich jetzt eine Fernsehshow überlegt haben, sondern das ist ja rund um Knochen, würde ich sagen, einen wirklich ja sehr altgedienten CS-Caster. Und ja, keine Ahnung, warum haben wir nie was davon mitgekriegt? Also warum haben wir nie Journalisten getroffen? Oder hätte man quasi dann Leak machen müssen oder so?
Ich glaube also, falls ich. Ja. Nee, ihr macht da erstmal eure und ich sag danach meine
Einstellung. Der war kein Journalisten im E-Sport, oder? Also, das ist mal eine steile Behauptung.
Also, genau, also es gibt halt sehr wenige. Deswegen ist das ja quasi bei der SZ so gut angekommen, weil es halt einfach. Das war für die halt eine fremde Welt oder ist nach wie vor für die eine fremde Welt. Also, ich meine, ich habe von 2016 bis Anfang dieses Jahres fest bei der SZ mehrere Tage pro Woche gearbeitet. Und in dieser Zeit ist irgendwann mal, ich weiß nicht wann das war, vor 2 Jahren oder so, ein Artikel erschienen, da wurde, war entweder war es League of Legends oder FIFA, eins von beiden wurde auf jeden Fall als Ego-Shooter bezeichnet. Und so auf dem Level schreiben die halt teilweise über das Thema E-Sport. Also so gut sie in anderen Themen sind, gerade beim Thema Computerspiele ist halt irgendwie noch ein großes Unverständnis da. Und damals, als dieser Artikel rausgekommen ist, haben wir in meinem Ressort uns halt fürchterlich darüber geärgert, so warum hat derjenige oder diejenige, die diesen Artikel geschrieben hat, wenn sie keine Ahnung hat oder er keine Ahnung hat, sich nicht nochmal bei mir gemeldet. Und also die wussten ja, dass es Leute gibt mit der Expertise in der Redaktion. Aber ja, genau, auf dem, ich schweife schon wieder ab, es tut mir leid.
Nee, genau dafür ist unser Format da eigentlich, zum Abschreiben.
Ja, okay. Ja, aber wie sind wir dann zu Unmuted gekommen, um vielleicht mal den Bogen auch zurück zu Yannick zu schlagen, damit der auch mal was sagen kann? Yannick und ich waren, wie gesagt, zusammen an der Journalistenschule und haben halt da recht schnell gemerkt, dass wir irgendwie gut zusammenarbeiten können, obwohl wir uns oder weil wir uns immer wieder sprechen, und haben dann 2018, als dieses Buch quasi so 2 Monate draußen war, zusammengesetzt und gesagt, so eigentlich müsste man mal ein bisschen mal was bei Funk über E-Sport machen oder halt. Konkret ging es eigentlich eher um einen Podcast. Ich weiß gar nicht, was war unser Anfangsgedanke? War der erste Gedanke, wir wollen einen Podcast machen, oder war der erste Gedanke, wir wollen was über E-Sport machen?
Ich glaube, wir wollten irgendwas zum Thema Gaming machen. Ich glaube, es war gar nicht so festgefahren auf E-Sports ursprünglich. Aber wir hatten halt relativ schnell gemerkt, dass wir beide halt so diese kompetitiven Spiele eigentlich viel mehr mögen als die anderen. Und ich kam halt, also ich bin, habe nicht so den E-Sports-Hintergrund, außer dass ich mich halt immer für die Spiele interessiert habe. Aber ich habe nie davor darüber geschrieben oder so oder darüber berichtet. Ich hatte für den Deutschlandfunk eine Reportage über Spielsucht gemacht, also Computerspielsucht, die auch im Hintergrund lief. Und das war so ein bisschen auch so die Idee dann von uns beiden, dass man halt das Medium Audio nehmen kann, weil ich halt eh Hörfunkjournalist bin eher, also ich mich da irgendwie so ein bisschen wohler fühle als beim Schreiben. Und das dann zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen jetzt so ein Storytelling-Format bei Funk, wo es halt um E-Sports geht, weil es eine Zielgruppe ist, die nicht erreichen bisher. Also Gamer schon, aber nicht E-Sports-Interessierte. Wir haben gleichzeitig so ein USP, in dem wir halt sagen, wir sind halt ein Podcast, der aber jetzt sagen wir mal so eher Geschichten erzählt. Also so Vorlage ist immer so Reply All gewesen von Gimlet Media. Das ist ein amerikanischer Podcast, da geht es um Tech-Themen. Kann man sich auch mal reinziehen. Und die machen halt auch so Storytelling und transparente Recherche und so weiter. Und das war so ein bisschen, es waren so mehrere Komponenten. Ne? Man klaut ja immer überall, bei allen Formaten. Und dann haben wir halt gesagt, so das wollen wir eigentlich machen. Das finden wir beide geil, weil wir haben beide Bock, irgendwie was Richtung Reportage zu machen. Und wir haben beide Bock, irgendwie so ein neues Feld irgendwie mal zu beackern, wo Kasper sich gut auskennt, ich mich noch ein bisschen einfinden muss. Wir sind beide so skilled in unterschiedlichen Spielen. Also wir wussten auch irgendwie so direkt so, okay, du magst League of Legends, ich mag Counter-Strike. So irgendwie kriegen wir das schon hin. So naiv, wie man halt am Anfang ist. Stimmt natürlich nicht. Und auch der Rest hat sich weiterentwickelt, aber so, das waren so die Grundgedanken, ja. Genau.
Und dann haben wir das halt bei, weil wir halt so auch Kontakte hatten zu den Öffentlich-Rechtlichen, haben wir es bei verschiedenen Anstalten gepitcht und haben halt schnell gemerkt, dass irgendwie unsere Idee gut ist und dass wir da auf offene Ohren stoßen. Halt so ähnlich wie damals bei der SZ ist ja. Halt irgendwie der Bedarf groß da. Und dann haben wir erst eine Absage bekommen von einem Sender, weil einfach so die finanziellen Vorstellungen, die wir hatten und die hatten, so krass weit auseinander gingen. Und dann aber im zweiten Anlauf, jetzt beim WDR, hat es halt geklappt. Also ich meine, es hat von dem Erstkontakt mit dem WDR bis zur ersten Folge hat es immer noch ein Dreivierteljahr gedauert. Also ich glaube, Anfang 2019 hatten wir so unser erstes Gespräch mit unserem jetzigen Chef beim WDR, und bis dann die Zusage da war, war August, und bis die erste Folge da war ja genau Dezember 2019.
Ich glaube, jetzt müsste so langsam die Zeit, wo wir den Podcast betreiben, die Zeit übersteigen, die wir gebraucht haben, um den Podcast zu pitchen.
Sehr gut. Und also woran lag das mit diesen finanziellen Vorstellungen? Hattet ihr eine größere Produktion vor Augen oder irgendwie ein größeres Team, was zusammen recherchiert oder so?
Nee, tatsächlich jetzt, so wie wir es jetzt machen, ist eigentlich unsere Vorstellung. Mhm. Die haben, dieser erste Sender, mit dem wir gesprochen haben, die waren, das war auch ein junger Radiosender und da ist dann halt häufig nicht so viel Geld da.
Ja, okay.
Eine junge Welle. Und die hatten irgendwie so die Vorstellung, dass wir einen Tag pro Folge investieren. Und wir waren so, nee, wir wollen halt recherchieren und Interviews führen und schneiden und so weiter. Und
die dachten, dann, wir quatschen einfach so.
Also so, mal so wie wir das machen.
Wir das machen.
Ja, genau. Ja, ja, No Offense ist ja super. Also,
yeah,
ja,
genau. Unterschiedliche Formate.
Ja, genau, ja.
Ja, wir waren tatsächlich natürlich sehr glücklich, als wir euch das erste Mal gesehen haben, weil wir natürlich das Gefühl hatten, genau das fehlte uns ja immer. Also wir hatten halt, wir lesen auch diese Artikel und haben das Gefühl, warum zur Hölle gibt es einfach bei Journalisten nicht irgendeinen, der sagen kann, das ist kein Ego-Shooter. Also einfach irgendwie Leute, die dann ein bisschen qualifizierter sind, darüber zu schreiben und einfach auch Lust drauf haben. Weil man hat ja das Gefühl quasi in der Hype-Bubble, das interessiert doch voll viele Leute. Wie kann das sein, dass es keine Journalisten gibt, die das dann covern? Und wir waren krass neidisch auf eure Produktion, die kleinen Einspieler und so weiter. Ist das alles selbst gebaut? Also
das ist
Freestime und so?
Freestime!
Freestime, das ist eine Co-Produktion zwischen uns und dem WDR. Tatsächlich haben wir da uns sehr lange auch drüber Gedanken gemacht, in diesem langen Pitch-Prozess, wie das klingen soll. Und wir hatten aber auch wie hieß der nochmal? Olaf, oder?
Olaf!
Olaf
von Grüße gehen raus an Olaf, ja, großartiger genau. Mensch.
Großartiger Mensch, mit dem haben wir irgendwie so, ich glaube, einen Monat lang jede Woche ein paar Stunden geredet, wie es klingen soll und so weiter. Und dann haben wir auch selber so, die Freestyle kommt, glaube ich, von einer, wer ist das eigentlich nochmal, Kaspar?
Naja, das ist eine Freundin von mir, Sarah.
Freundin, genau. Sarah
hat Sarah Weber, gesprochen. Die kennst du auch.
Grüße gehen raus an Sarah.
Auch Sarah, sehr cool immer noch.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das weiß oder ob sie sich jemals eine Folge von diesem Podcast angehört hat.
Genau, und das haben wir so nach und nach entwickelt. Eigentlich wollten wir auch ursprünglich was ganz anderes noch, glaube ich, oder viel mehr davon noch. Und dann ist das aber sehr reduziert worden von Redaktionsseite, weil die halt gemeint haben, nicht so viel produzieren, mehr labern und keine Ahnung. Also es ist, ja, genau, lange Antwort.
Also nee, von meiner Seite aus, ich feiere Freestyle sehr und ich finde auch cool, dass ihr Stadtland
Pro-Gamer
macht. Ja. Okay. Also ich muss sagen, ich finde, dass so zwei Drittel quasi so normal sind und nur der Pro-Gamer ist, finde ich ein bisschen wack. Aber den Ansatz finde ich sehr geil. Also wenn es jetzt quasi
müsste man noch weiterentwickeln, stimmt.
Team Pro-Gamer Game wäre, oder also so. Das ist natürlich
super schwer. Stimmt, ja. Aber das wäre, also wir brauchen ja immer schon irgendwie, also das, was ihr hört, ist ja nicht die tatsächliche Zeit, die wir brauchen, um dieses Spiel zu spielen, sondern es ist immer so, Stadt, Land haben wir dann beide mal sofort und dann überlegen wir irgendwie so 2-3 Minuten, bis uns ein Pro einfällt mit den Buchstaben. Es ist so schwer, finde ich.
Manchmal. Ja, die Transferleistung vom Gehirn ist schon ziemlich krass, von der Stadt, vom Land dann zum Pro-Gamer zu kommen, finde ich zumindest. Weil man in einem ganz anderen Modus
drin ist. Finde ich ein gutes Input mit irgendwie.
Aber man spielt mit als Hörer. Also ja, zumindest ich. So, und das ist halt so geil.
Ja.
Also es macht halt Laune, man denkt.
Das stimmt, das könnte fast länger dauern. Das macht gar nichts, ihr rudert.
Exakt, ich finde auch, ihr könntet fast mehr Zeit geben, dass die Leute noch mehr Möglichkeit haben mitzuspielen, anstatt dass sie schon die Antwort gespoilert bekommen, weil dann schließt man das Ganze selber im Hirn schon ab, so ohne dass man da noch voll mit drin ist. Aber an sich ist es cool. Und es passt, glaube ich, auch zur Zielgruppe, weil es halt, ne, Gamer sind competitive, so, ihr macht euren eigenen Wettkampf, die Leute sind natürlich auch so, okay, wie schnell wäre ich? Also,
ja, und es ist ein Spiel, was halt im Audio funktioniert, genau, ja.
Aber also ich fand interessant, dass da mehrere Leute mit reinspielen, also dass es eine Redaktion gibt, die dann da sagt, nee, macht das mal ein bisschen anders. Also ich wusste halt einfach nicht, ob ihr genau euch da ergänzt. Also du, Yannick, zum Beispiel über diese Hör... Wie war der Begriff? Audio.
Audiojournalist, genau.
Genau. Dass du einfach solche Sachen mitbringst, dass du sowas mal schnell zusammen kleisterst.
Ja. Oder? Genau, ja. Ich habe irgendwie im Studentenradio angefangen und irgendwie schon angefangen, irgendwie Töne zusammenzuschneiden und komme so irgendwie so daher und also mir macht sowas Spaß. Einfach, ich finde es mega geil zu produzieren und irgendwie dann nochmal da ein Fitzelchen weg und dann das Timing irgendwie von der Antwort und sowas finde ich halt mega cool und ich finde sowas macht halt auch so dann so einen Schnitt halt irgendwie so geil, dass man so denkt, so, boah, das klingt Geil. Und tatsächlich ist es fast schade, dass wir dafür so wenig Zeit haben, weil halt die Recherchen mittlerweile auch immer kurz vor knapp und wir müssen irgendwie, sind so viele Leute mittlerweile involviert und man muss twittern und kennt ja auch alles, dass halt die Timings stimmen bei ganz vielen Leuten, dass es mir fast zu wenig ist, aber ja, es ist immer noch geil, sowas zu machen, ja.
Tatsächlich haben wir ja zwei Formate, ich weiß gar nicht, ob man das als Hörer mitkriegt. Wir haben das Interview und die Story, so haben wir es halt gelabelt und wir kriegen zum Beispiel auch unterschiedlich viel Geld oder beziehungsweise haben unterschiedlich viel Zeit, um ein Interviewfolge oder um eine Storyfolge zu produzieren. Und Yannick und ich würden am liebsten natürlich nur Storyfolgen machen. Also Beispiel wäre zum Beispiel diese Musikfolge, die einfach so krass aus dem Ruder gelaufen ist, was wir uns da an Nächten um die Ohren gehauen haben, um das irgendwie schön zu schneiden. Und das ist halt einfach wahnsinnig aufwendig und sehr viel aufwendiger als jetzt zum Beispiel die aktuelle Folge mit Lecce, wo Yannick halt dann das Interview führt. Dann schneidet er die guten, also schneidet das Interview ein bisschen zusammen. Dann hören Yannick und ich uns zusammen dieses vorgeschnittene Interview an und diese Freeze Times entstehen. Also tatsächlich ist es so, dass ich quasi das Interview zu dem Zeitpunkt noch nicht kenne und dann halt einfach immer, wenn ich eine Frage sage, hier Freeze Time und dann pausieren wir und machen unsere Aufnahme und machen dann halt wahrscheinlich so 10, 12 Freeze Times oder so und die besten 4 oder die wichtigsten 4 kommen dann mit rein in die endgültige Folge und dann kommt halt noch ein Intro und ein Outro vorne beziehungsweise hinten dran und dann ist der Arbeitsaufwand einigermaßen überschaubar. Also
Macht ihr die Freestimes immer live? Also sagen wir, ist das immer quasi One Take, die Freestimes? Oder ist es so, dass ihr im Nachhinein dann sagt, hier die Freestime, lass uns die nochmal cool aufnehmen?
Ja, kompakter. Also meistens geht es um Kompaktheit, weil wir wissen ja alle, dass die Aufmerksamkeitsspanne von uns nicht so besonders groß ist und wir wollen halt auch niemanden langweilen. So. Also es ist halt immer so ein Zerren zwischen, wir haben Bock noch den einen Joke zu machen oder wir haben Bock noch die eine Referenz zu bringen. Aber dann merken wir halt immer auch so, wenn wir es hören, ist zwar geil, aber vielleicht langweilt es halt Leute und das wollen wir halt nicht. Und deswegen ist es halt schon manchmal so, dass wir halt sagen, den ersten Teil und dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, einen besseren Abschluss finden oder so.
Aber wir sind auch mutiger geworden, oder? Also wir haben jetzt schon so am Anfang, also alle Seiten quasi, die jetzt an dieser Produktion beteiligt sind, sind mutiger geworden. Wir sind mutiger geworden, dass wir uns irgendwie auch mal so ein bisschen mehr Witze trauen. Und aber auch unsere Redaktion, die am Anfang so war, bloß nicht so viel von euch. Wir wollen quasi nur die Interviewgäste im Idealfall hören und alles, was ihr seid, wird rausgeschnitten. Und das wurde immer so komplett zusammengepackt. Und mittlerweile funktioniert es aber so ganz gut, finde ich, in der Balance, dass dann ja auch mal so ein bisschen Quatsch drin ist, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich irgendwie einen idiotischen Fußballvergleich bringe oder Yannick sich über mich lustig macht.
Ich würde es, also ich, sorry.
Mach nee, das. Nee, du gerne, du
hau rein. Also ich will das nur sagen, ich kann es nicht sagen, weil wir ja auch, also mich sich selber zu hören im Schnitt ist wirklich für mich persönlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Für mich ist es immer Höchststrafe, mich selber zu schneiden. Aber deswegen kann ich auch nicht beurteilen, ob das funktioniert oder nicht. So. Und wir kriegen leider nicht genug Feedback, um halt auch zu evaluieren, finde ich, ob das jetzt die Leute nervt oder nicht. Deswegen bin ich da immer vorsichtig, das selber zu bewerten.
Kann ich voll verstehen. Ja. Deswegen wollte ich auch direkt Feedback geben. Ich finde es, deswegen, also ich meine, eigentlich hatten wir geplant, das so als Weihnachtsfeier zu machen. Wir machen ja nie Interviewformate. So. Ihr seid das erste Pärchen, was wir da haben. In Anführungszeichen Interviewgäste, dabei hängen wir. Es ist ja eigentlich entspanntes Weihnachts-Hangout. Aber es ist tatsächlich so, dass zumindest bei mir ein Bedürfnis ist, mehr über die Leute zu erfahren, die die Fragen stellen und die Hintergründe, weil ich will ja wissen, warum, also aus welcher Richtung kommt der, ja, und wie ist der so drauf und ich finde das Persönliche tatsächlich, also das ist ein Grund für mich, dann noch eher einzuschalten und wenn ich dann die Verbindung zu den Interviewern habe, ja, und die an sich cool finde oder meinetwegen den einen witzig finde und der andere geht mir auf die Nerven, was weiß ich, dann habe ich ja schon mal einen Grund unabhängig vom Thema und ansonsten schalte ich nur wegen des Themas ein und ich denke, dass also ja, ganz persönliche Meinung, ich das finde, stimmt. So, so ein bisschen Gag und Persönlichkeit darf da auf jeden Fall rein.
Ich wundere mich da immer ein bisschen drüber, also weil auch die richtig erfolgreich, also diese größten Podcasts Deutschlands, also diese Gemischtes Hack und
Fest
und Voll, genau, haben ja auch immer mal wieder den Ansatz, das kürzer zu machen. Und ich persönlich als Zuhörer habe immer das Gefühl, nee, ich habe mich jetzt darauf gefreut, dass die neue Folge kommt. Warum ist die nur 52 Minuten? Ich wollte mindestens 2 Stunden. Und als Gegenbeispiel, Joe Rogan hat ja immer irgendwie 4-Stunden-Dinge. Und das scheint ja auch sehr erfolgreich zu sein. Ich wundere mich, wer sagt, dass Podcast-Zuhörer nur so ein möglichst getrimmtes Ding haben wollen. Also es wird die Metriken geben, aber ich glaube, es gibt auch solche Zuhörer wie mich, die einfach das morgens anwerfen und dann den ganzen Tag hören wollen.
Ja, also die Durchhörquote ist relativ gut bei uns, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir halt gut schneiden. Also wir sind auch länger geworden.
Wir sind halt einfach gut.
Nee, wir schneiden.
Nein, auch raus.
Ja, wir schneiden.
Zwei Minuten habe ich mich noch geschämt für mein Eigenlob, dass ich gesagt habe, wir sind lustig.
Nein,
jetzt kommt Yannick und sagt, wir schneiden halt einfach gut.
Wir schneiden gut. Ich glaube auch tatsächlich, warte, jetzt hab mich voll rausgeholt.
Sehr gut.
Genau. Es gibt auch diesen anderen Ansatz, aber ich glaube einfach, das ist eine Formatentscheidung bei uns gewesen, so von Anfang an. So. Und tatsächlich ist es halt auch besser zu rechtfertigen, dann muss man schon auch wirklich sagen, wenn man irgendwie bei einem journalistischen Sender ist, zu sagen, wir schneiden halt und das ist halt irgendwie gut produziert und so weiter. So. Und ich finde, es macht halt auch einfach die Qualität höher von unserem Produkt.
Das ist auf jeden Fall so, klar. Ja. Aber könnte trotzdem 4 Stunden jede Folge sein für mich.
Es gibt einen journalistischen Grundsatz, den man so eingehämmert bekommt während der Ausbildung. Und zwar ist das, dass je kürzer ein Text, je kürzer ein Radiobeitrag oder Fernsehsender, desto besser. Also je kompakter du etwas kriegst, desto höher ist die Qualität. Und das habe vor allem ich sehr verinnerlicht und bin da auch, glaube ich, von uns beiden derjenige, der immer sagt, so, da könnten wir noch rauskürzen, da könnten wir noch rauskürzen. Und der dann immer, ich habe zum Beispiel jetzt auch in Diskussionen, weil du jetzt gerade gesagt hast, irgendwie 2 Stunden, 4 Stunden, bin ich dann derjenige, der sagt, lass uns versuchen, die Folge auf unter 1 Stunde zu bringen. Weil, ich kriege einen Glühwein. Oh, Dankeschön.
Schöne Grüße.
Ja, cheers.
Cheers.
Das ist ja nett. Da kommt der Glühwein passend. Also ich bin derjenige, der in solchen Diskussionen dann sagt, so, lass es uns versuchen, unter 1 Stunde zu machen, weil ich glaube, dass das ein Grund für Leute ist, zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu lang, ich höre mir die Folge nicht an. Ich habe da überhaupt keine Belege für. Ich weiß nur, dass es bei mir selber so ist, dass wenn ich sehe, ein Podcast geht 1 Stunde 37, das ist einfach... Weil das für mich so ein Nebenbei-Medium ist. Also ich höre das auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kochen oder beim Putzen, aber es gibt selten eine Aktivität, wo ich wirklich 1,5 Stunden am Stück beschäftigt bin. Und deswegen finde ich so Snackable-Content in dem Fall besser. Und dann mit Snackable meine ich halt unter 1 Stunde, aber...
Vielleicht wäre das noch so ein drittes Format, was ihr mit reinhauen könntet, neben euren Stories und Interviews.
Mhm.
Der Deep Dive für 4 Stunden.
Ich glaube, Marathon. So eine Trilogie. Nee, ich glaube auch tatsächlich, das ist eher so für Streaming ist es super, glaube ich, so das, was ihr macht, weil halt einfach auch, dann können halt Leute einschalten, wann sie möchten und es macht halt nicht den großen Unterschied. Und ich muss auch sagen, wenn ich so zurückdenke, wen wir alles interviewt haben, ich finde es auch schon ganz gut, dass wir schneiden, weil tatsächlich sind auch manche Sachen einfach sterbenslangweilig, was sie sagen. Also muss man auch einfach so sagen. Das interessiert nicht mal mich und ich habe mich da vorbereitet.
An wen denkst du da jetzt gerade?
An niemanden.
Auch direkt sacrifice so. Namen bitte.
Ja. Nun, ich habe noch eine Frage, wie ist es bei dir? Hast du noch den ganzen
eine
Block?
Eine Frage, du hast die ganzen Fragen.
Ja, okay,
gestellt,
sorry. Ja. Dann nehme ich keine mehr. Ich will noch ein bisschen Weihnachtsfeier machen. Nein, mach du mal.
Ja, machen wir danach doch.
Okay. Mich interessiert tatsächlich, wie ihr an die Leute rankommt, also und wie die reagieren. Also manche davon sind ja sehr nahbar, aber manche sind auch einfach unendlich busy, würde ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Power of Evil nach den Worlds und den kennst du schon, sagt, ja, können wir auf jeden Fall machen irgendwann in der nächsten Woche. oder so. Und Discord ist ja easy. Aber also ich stelle mir vor, je nachdem, ob man die vorher kennt, ist es unterschiedlich einfach.
Das stimmt. Häufig läuft das halt übers Management. Manchmal ist es auch so, dass wir uns erst drei Absagen einhandeln und dann über einen doch irgendwie einen neuen Weg finden oder sich ein neuer Weg auftut, wo wir dann doch eine Zusage kriegen.
Was für ein neuer Weg?
Naja, zum Beispiel haben wir ich weiß nicht, dürfen wir hier Namen? Ja, komm. Ja, können wir aus dem nächsten
frei raus,
wir haben, das ist meine Frage an Yannick gerade. Also. Aber der wird dann einfach laut schreien, wenn ich irgendwas sage, was ich nicht sagen darf. Nee, zum Beispiel haben wir Lecci halt erstmal direkt angefragt, ich glaube über seinen Manager, und haben da eine Absage bekommen. Dann haben wir ihn über G2 angefragt, haben da eine Absage bekommen. Und dann kam eine Woche später tatsächlich eine PR-Agentur auf mich zu und hat uns ein Interview mit Lecci angeboten.
Das ist echt absurd.
Und, also so kann es halt manchmal gehen. Und das ist, finde ich, tatsächlich mit das Schwerste an unserem Job oder an diesem Podcast, die Leute dazu zu bekommen, dass sie sich Zeit nehmen und dass sie ein Interview mit uns machen. Der Rest ist, also wenn man erstmal das Interview geführt hat, dann fällt bei mir so eine Spannung ab und dann weiß ich, okay, wir haben auf jeden Fall eine Folge, aber ohne davor ist es irgendwie immer so ein Zittern. Klappt das jetzt?
Das stimmt.
Hat derjenige jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo wir die Leute nicht mehr besuchen können oder wo wir uns nicht mehr mit denen irgendwo treffen können, hat derjenige ein Mikrofon, was funktioniert, und wie kriege ich den dazu, dass er nicht parallel die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas klickt? Das ist
kann man da nichts machen, ne? Ja.
Kannst du nichts machen. Nee. Der Grind ist real.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir so unregelmäßig veröffentlichen, weil wir halt mittlerweile schon irgendwie so einen Anspruch haben, so bestimmte Leute zu bekommen, halt dann auch. Und dann ist halt meistens so, nicht, dass wir so lange trödeln oder so, sondern wirklich so, wir warten auf Zusagen. Und wir warten darauf, dass halt jemand irgendwie die Zeit findet. Und ist halt auch großer Teil irgendwie des Podcasts, dass man einfach Anfragen macht. Aber ich habe früher ich habe mal ein Praktikum beim Neo-Magazin gemacht und da mussten wir genau das Gleiche machen. Also die haben ja auch immer ganz viele Koops, auch wenn sie es nicht so nennen. Und da musste man auch immer über Managements gehen und so weiter. Und seitdem habe ich echt so ein total abgebrühte Sache, also Handhabe damit so. Also ich weiß halt auch, was halt Manager hören wollen und was halt so die klassischen Fragen sind und wie lang so eine Mail sein darf maximal und genau. Ja, ist auch ein Skill.
Kein Zweifel. Aber ihr seid auf jeden Fall hier äußerst, weiß ich auch nicht, zuvorkommt uns gegenüber gewesen. Habt euch selbst angeboten?
Ach so, ja.
Keine Manager. Das
wird jetzt hier auch noch on-stream geleakt oder so. Oder?
Ja, ja. Okay. Richtig einfach, wenn ihr mit denen sprechen wollt, Freunde.
Ja, ja, meldet euch bei denen.
Mehr Adressen sind ja online, glaube ich, ne?
Eben.
Ja, genau. Relativ easy. Ach.
Ja, meine Frage, die mich am meisten interessiert, ist, wie kommt ihr auf die Themen, über die ihr sprecht? Weil teilweise habe ich das Gefühl, ihr geht an eine Folge ran und habt ein Thema, über das ihr reden wollt, und guckt dann, mit wem könnt ihr darüber sprechen. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass ihr seht, oh nice, wir können mit dem sprechen, und dann einfach... Ja, mal gucken, was kommt. Also es wirkt halt wirklich also sehr ambivalent, wie strukturiert und wie viel Plan in eine Folge reingeht.
Kannst du da mal Beispielfolgen nennen? Würde mich jetzt interessieren.
Die Beispielfolge war, glaube ich, war das Burnout, wo ihr mit verschiedenen Leuten gesprochen hattest? Glaube ich, meine Lieblingsfolge und eine Folge, die mich auch am meisten aufgeregt hat. Weil... Ihr habt mit einem Wissenschaftler, glaube ich, gesprochen. Und das Ding ist, es waren immer so Snippets und es war alles zusammengeschnitten und es war mir alles zu wenig. Weil, also ich hätte halt so gerne so eine 30-Minuten-Folge dann nur mit dem Wissenschaftler gehabt, der dann in die Tiefe geht. Und es ist immer weitergesprungen. Aber da ist so ein richtig roter Faden durchgegangen. Und bei Lecci war es jetzt zum Beispiel, das ist jetzt die, die ich heute gehört habe, deswegen ist sie noch am meisten drin, dass mir so vorkam, okay, ihr habt jetzt da den Fortnite-Pro-Player, aber da wird jetzt hauptsächlich drüber geschrieben, wie verhält er sich in der Schule oder wie geht es ihm mit den Freunden und so. Und das sind Themen, die mich als Hardcore-E-Sport-Fan sind mir egal. Da muss ich Lecci-Fan für sein, damit, denke ich, dass ich das feiere, weil... Rest juckt mich einfach nicht. Und da war jetzt nicht der rote Faden, dass es jetzt meinetwegen um Fortnite Competitive geht oder so, sondern da ging es eher um die Person. So, da hat mir der E-Sport ein bisschen gefehlt oder der Fokus.
Sehr gute Frage. Sehr gut analysiert auch. Also da können wir nicht mehr viel zu sagen, außer, ja, genau so ist es. Also das ist dann so ein bisschen der Nachteil, den man hat als Funk-Podcast. Wir haben natürlich strenge Vorgaben, was wir in einer Staffel erreichen müssen an Zahlen. Und wenn wir diese Zahlen nicht erreichen, dann werden wir eingestellt, vermutlich. Und deswegen versuchen wir irgendwie halt auf Reichweite zu kommen. Und da ist natürlich irgendwie eine bekannte Strategie, dass man mit populäreren E-Sportlern spricht und dass diese E-Sportler, dass man halt, ja, dass wir dann irgendwie nicht vom Thema her an eine Folge rangehen, sondern von der Person, weil wir sagen, so jemand wie Lecce, der erreicht eine unfassbar große, unfassbar junge und für uns interessante Community, weil wir eben noch keine inhaltlich, also wir haben ja bisher zu Fortnite nur diese drei Interviews gemacht mit Chinken, mit MikiTV und jetzt mit Lecce. Wir hatten aber jetzt noch nicht so eine Meta-Folge, wo Fortnite drin vorkam. Und ja, dann versuchen wir natürlich, das irgendwie über die Reichweite hinzukriegen.
Also genau, die Analyse ist auf jeden Fall total richtig. Ich glaube, was man auch gleichzeitig noch wissen muss, ist halt, dass es halt schon von uns auch gewollt ist, dass wir bestimmte Leute einfach nur porträtieren. Weil wir halt sagen wollen, so diese Community, die er hat, das sind über 300.000 Leute auf Twitter, die kennen den nur aus dem Stream, aber die wissen gar nicht, wie der in echt ist, in Anführungszeichen, was den bewegt, und der hat auch noch nie ein journalistisches Interview gegeben. Und ich glaube schon, dass es auch extrem wichtig ist, halt solche Leute mal einfach mal in ein normales Gespräch zu zwingen, wenn man so möchte. Wir zwingen natürlich niemanden, aber einfach so mal normale Fragen zu stellen. Wenn halt er sonst sich nur über seinen Stream äußert oder über seinen Twitter-Account. Und dann kann halt jeder sich sein Bild machen von dieser Person, und hoffentlich interessiert das dann ein paar Leute von diesen 300.000. So, das ist natürlich der Ansatz. Und gleichzeitig muss ich auch zugeben, Real Talk, dass ich mich einfach nicht genug auskenne in Fortnite Competitive. Also, dass ich jetzt da so die krassen, keine Ahnung, da bräuchten wir einfach noch mehr Verstärkung, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Eigentlich würde ich gerne mich auf wenige Spiele beschränken und da richtig reingehen, aber wir wollen natürlich alles abbilden und wir haben natürlich auch unsere Lücken, also ist ja klar. Man kann nicht in jedem Spiel alles mitbekommen und alles wissen. So, das ist völlig utopisch zu denken. Aber wir wollen es natürlich trotzdem abbilden irgendwie.
Finde ich total spannend, weil ich weil man ja sich unsicher ist, ne, wenn ihr zwischendurch dann so die Fühler ausstreckt, in diese anderen Richtungen ein bisschen über Among Us redet oder Vollgas, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Vollgas war es wahrscheinlich, worüber, also über die aktuellen Hype-Games geredet wurde und so. Also mal einfach vom bisschen vom E-Sport abgeht. Und also ich hätte einfach nicht gedacht, dass ihr sagt, eigentlich würdet ihr lieber euch noch tiefer reinstürzen, weil es einfach auch den Eindruck für mich jedenfalls macht, als dass ihr da einfach auch diese Begeisterung eben für diese Sachen, die gerade aktuell Spaß machen, einfach auch mittragt und einfach insofern auch auf die Folgen natürlich Lust habt.
Das stimmt auf jeden Fall auch. Also ich finde das Interview mit Mickey, auch wenn es jetzt nicht unser e-sportigstes Interview war, ich darf das jetzt hoffentlich loben, weil es ja nicht mein Interview
ist. Wir loben uns permanent selber, also ihr könnt das
ja, jeder.
Ich finde es wirklich, also ich schaue nie Mickey auf YouTube oder im Stream oder sowas, und ich fand den auf Twitch, ich fand den so großartig, so sympathisch. Hat mir richtig Spaß gemacht, so die Folge zu hören, auch wenn es jetzt weniger um E-Sport ging. Und sowas finde ich dann schon auch spannend. Und aber auch, wie du sagst, so ich finde den Among Us-Hype großartig eigentlich. Also das ist ein Spiel, was ich jetzt auch im Privaten irgendwie mit Freunden, mit der WG gespielt habe während des Lockdowns und hoffentlich auch noch ein paar Mal spielen werde. Insofern finde ich, haben wir da so das inhaltliche Interesse mit dem Interesse der Person um die Person Mickey und auch vielleicht der Reichweite, die Mickey mitbringt, ganz gut kombiniert.
Ich glaube auch, dass tatsächlich man super schwer die Grenze ziehen kann zwischen was ist E-Sport und was ist, wo hört halt der E-Sport auf, weil, also jetzt gerade bei so einer Person wie Mickey war es halt, er bezeichnet sich halt erstmal als Gamer und als Streamer. Also könnte man halt sagen, okay, dann fällt er für uns raus. Gleichzeitig hat er halt einen großen Teil von Fortnite mitgeprägt, einfach durch die Kommentationen und damals auch diesen offiziellen Weltmeisterschaftsstream zusammen mit Trimax gemacht als Kommentator. Und wir hatten andere Kommentatoren, die auch schon dabei waren. Ich finde, der ist genauso auf so einer Linie wie zum Beispiel Hand of Blood, wo man halt auch sagen könnte, so, er ist halt kein aktiver E-Sportler so, aber schwebt halt die ganze Zeit in diesem Kosmos mit.
Na, das sind auf jeden Fall auch Sachen, die ich gelernt habe tatsächlich. Also ich fand diese Folge auch
Ja.
gut, weil ich einfach diese Fortnite-Welt nicht so kenne. Und
Genau.
also
Aber nicht so früher.
das ist halt sowas, was wir uns auch zwischendurch vorwerfen, dass wir beide da quasi diese Lücke haben, dass
Ja.
wir zwar dann mal reingucken und so, aber ansonsten eigentlich keinen Plan haben und dann letztlich bei der Weltmeisterschaft so Namen wie Aqua kennengelernt haben. Aber die hätte man natürlich schon vorher kennen können oder bei Miki hätte man die bestimmt schon mal, beziehungsweise wusste ich dann eben durch euch, hätte man dann ja schon mal die ausführlichen Interviews mit den Leuten hören können. Und ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
Aber das geht uns ja inhaltlich genauso. Das hat ja Yannick gerade schon gesagt. Also wir haben auch nicht alle Namen auf dem Schirm, so gerade in Fortnite nicht. Das ist einfach außerhalb unserer Bubble, so ein bisschen findet es statt.
Ja. Was mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hat, ist die vorletzte Folge, glaube ich. Da hast du dich zwischendurch sehr über die Gehaltszahlung von MyRevenge aufgeregt. Und also gut, letztlich ist es für mich immer so diese, also gerade diese kleinen deutschen Teams, also da habe ich natürlich jetzt einfach quasi eine Dekade lang erlebt, dass das ganz häufig vorkommt, dass gerade diese kleinen Teams ihre Teams nicht, ihre Spieler nicht bezahlen oder so, naja, fischige Verträge zumindest schreiben, wo dann weniger gezahlt wird, als der Spieler dachte und wahrscheinlich die erwachsenen Leute, die die Verträge geschrieben haben, auch genau wussten. Also wenn es so in die Tiefe geht, bin ich auf jeden Fall immer maximal begeistert.
Ja, das ist geil.
Ja.
War eine coole Folge auf jeden Fall.
Würden wir gerne mehr machen, dafür brauchen wir nur mehr Manpower und
Und mehr Klicks.
mehr Klicks tatsächlich, ja.
Ja, ich habe hier schon Links im Chat
Das
verteilt,
ist
aber.
richtig traurig einfach so, weil natürlich muss man Content machen, den, ne, die
Ach
Masse
nee.
feiert, diesen Cheeseburger-Content, so, der die Klicks bringt, aber ja, wie Nomi schon sagt, also einfach so Einblicke hinter die Kulissen, die man sonst halt einfach viel, viel schwieriger bekommt,
Ich finde
sind
das überhaupt nicht
richtig gut.
negativ. Ich finde es eher super geil, dass wir das immer, also dass wir das machen dürfen so und dass halt der WDR sich das traut mit uns,
Ja.
muss man immer wieder sagen. Also ich finde, man muss es immer total positiv sehen. Also ich meine, wie krass eigentlich, dass das auf dem Schirm ist jetzt endlich von denen.
Naja, ich meine, wenn die Süddeutsche schon bei vor 5 Jahren begeistert war, dann könnte man jetzt ja hoffen, dass da noch mehr geht eigentlich.
Ja gut, aber wir können uns ja auch ein paar Beispiele aus der Vergangenheit ansehen bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo es halt nicht so gut geklappt hat mit E-Sport. So. Also haben wir alle irgendwie im Kopf.
Ich
Von
habe gegen diese
daher.
positive Sicht sowieso überhaupt nichts.
Genau.
Ja, eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wie ist denn eigentlich euer Gaming-Background? Was zockt ihr denn, wenn ihr zockt, und seid ihr competitive? Hasst ihr das Verlieren genauso wie ich, oder seid ihr so ein Typ, der nicht so competitive ist wie Nomi?
Janik, willst du anfangen oder soll ich?
Ich habe angefangen mit CS 1.6 damals, 1.5 sogar, und habe damals so einen Freundesclan gehabt. Wir haben irgendwie ESL gespielt, waren, glaube ich, in dieser 5-on-5-Ladder Top 50. Also das war damals schon okay, sag ich mal. Aber es war noch diese Zeit, wo man über IRC auch Gegner gesucht hat. Das ist so mein Background. Wir haben halt so ab und zu so lokale LANs und so weiter mitgespielt. Und ansonsten wollte ich immer Warcraft 3 spielen und ich bin leider überhaupt nicht talentiert. Also ich habe wirklich so von dem also Energy, was ich in dieses Spiel gesteckt habe und dem Ertrag, wie gut ich bin, das kommt überhaupt nicht beisammen. Aber ich finde es immer noch so geil als Spiel und gucke auch immer noch die Streams von Grubby zum Beispiel oder so. Also es hat mich irgendwie nicht losgelassen.
Welche Race?
Night Elf. Ja.
Noob.
Ich bin da voll dabei. Ich habe irgendwann von Orc auf Night Elf gewechselt. Völlig richtige Entscheidung.
Orc for Life ist eine ganz klare Sache. Okay. Muss der Farsi ja reingehen.
Ja, wegen es kein Blade Master. Also wenn
ja,
wegen...
die Blade Master ist halt. OTG, ja, das BM.
Ja.
Ja, ich habe tatsächlich auch mit 1.6 angefangen. Ich weiß noch, habe ich meiner Mama gestern erzählt, wie wir uns damals mit 15 in den Saturn geschlichen haben und in den erstbesten Studenten, den wir getroffen haben, gefragt haben, ob er uns dreimal Counter-Strike 1.6 kauft. Und dann haben wir einen...
oder? Die Keys.
Bitte?
Man braucht auch diese Half-Life-Keys und wenn man ganz klug war, hat man sie einfach abgeschrieben.
Ja, die waren drin, in der Verpackung.
Ja, die waren drin, genau. Ja.
Die waren, also wir haben damals dieses Paket Condition, Counter-Strike Condition Zero und 1.6 gekauft. 2005 müsste das gewesen sein.
Ja.
Und haben dann auch so ein bisschen angefangen und haben einen Clan gegründet. Die Pfarrer hießen wir, aber wir waren, haben auch ESL gespielt und IRC und sowas und Training gehabt, aber längst nie so erfolgreich wie du, Yannick. Also wir waren niemals auf einem LAN-Event und wir waren auch niemals in irgendeiner Top 50 oder Top 100 oder weiß ich nicht, das war eher so Freizeitvergnügen. Und dann bin ich tatsächlich über Warcraft, das habe ich mir dann auch irgendwie mal gekauft und beim Laddern, ich war aber so unfassbar schlecht. Also es hat mir, ich bin sehr competitive und ich bin ein sehr, sehr, sehr schlechter Verlierer leider. Und deswegen habe ich recht schnell die Lust da irgendwie am Laddern verloren in Warcraft und habe halt diese ganzen Fun-Mods da gespielt. Und meine beiden Lieblingsmods waren halt neben Line Tower Wars Dota. Und ja. Irgendwie kam dann halt 2009 League of Legends raus und auch wenn mir die Grafik absolut nicht gefallen hat und ich das Spiel am Anfang den ersten zwei Malen scheiße fand, hat es mich dann gepackt und dann bin ich so über League of Legends auch in den E-Sport, also als Fan in den E-Sport gekommen und habe, glaube ich, seit der ersten Worlds jedes Turnier da gesehen. Oder jede Worlds gesehen.
Ich finde es echt lustig, wie sich das durchzieht, dass ihr beiden die Bösen sozusagen seid und Yannick und ich können vernünftig verlieren. Zeigen auch mal anständig
ich kann
Leistung.
Kann auch verlieren, aber ich hasse es natürlich.
Ja, es ist schon interessant, ob es so zwei Arten von E-Sports-Fans gibt. Kann schon sein, ja.
Guckt ihr, was guckt ihr am liebsten für E-Sport? Guckt ihr viel in eurer Freizeit oder nimmt das einfach im beruflichen Leben zu hohen Stellenwert ein, sag ich mal, dass ihr sagt, boah, ja, nee, jetzt zu Hause noch E-Sport muss jetzt nicht unbedingt sein?
Nee, also ich habe es komplett wieder angefangen. Ich habe damals schon viel CS geguckt und gucke jetzt eigentlich fast jedes Turnier irgendwie mindestens im Second Screen. Manchmal sogar im Beamer zu Hause, jetzt bei Lockdown. Und sonst halt so. Ja, WC3 immer noch. Also ich bin irgendwie so hängen geblieben, glaube ich, einfach, was das Spiel
angeht. Das ist so richtig, da fehlt eigentlich wirklich nur Quake in dem 20 Jahre alten E-Sport.
Genau, die habe ich nie. Nee, war nicht so meins. Aber, ja.
Quake ist auch anstrengend zu gucken. Aber beeindruckend.
Ich gucke natürlich hauptsächlich League of Legends und auch momentan viel TFT, weil das das Spiel ist, was ich momentan spiele. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, geht euch das auch so, dass ihr immer so... Also bei mir ist es so, ich habe immer so ein bis zwei Spiele, auf die ich mich konzentriere, die ich spiele. Und die wechseln auch immer so. Also bei mir war es lange jetzt Age of Empires 2 Definitive Edition und daneben TFT. Und jetzt mittlerweile ist es momentan nur TFT. Ich bin mir sicher, irgendwie so in zwei, drei Monaten kommt wieder irgendwie so ein Wechsel, dass ich dann, keine Ahnung, was da kommt, dass ich davon gepackt werde.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe quasi immer so einen Hauptfokus-Game und E-Sport gucke ich quasi das, was da ist, wird immer konsumiert, aber Hauptfokus meistens eigentlich Richtung League of Legends, alles andere wird reingeschaut, einfach nur um aufzusaugen.
Bei mir wurde es tatsächlich geplant durch den Podcast, weil wir vor uns halt einfach alle paar Monate mal getroffen haben und so ein bisschen ausgetauscht haben und dann hat mir Nunja halt mal gesagt, oh, aber die MSI-Finals musst du dir nochmal angucken, das war wirklich cool oder so. Und da war einfach das, was ich selber verfolgt habe, einfach eingeschränkter. Und seit wir den Podcast machen, fühle ich mich oft gezwungen, deswegen haben wir auch jetzt irgendwann auf 14-tägig umgestellt, alles einigermaßen zu verfolgen. Obwohl wir also nun ja insbesondere es eigentlich scheiße findet, immer nur über die aktuellen Events und die Ergebnisse davon zu sprechen. Mich faszinieren ja diese Storylines. Ich erzähle am liebsten diese Geschichten, wie sich ein Team, was weiß ich, am Anfang dachte man noch, die können gar nichts, dann sind sie ins Loser Bracket gedroppt und dann haben sie es geschafft, diesen Legendary Run hinzukriegen. Die Geschichte gibt es natürlich selten, aber trotzdem einfach diese Geschichten zwischen den Teams und so, das finde ich immer toll. Und dafür muss man es schon ziemlich komplett sehen, damit man das erzählen kann. Sonst kann man halt nur erzählen, im Finale war echt krass, stand 0-2 und dann am Ende 3-2. Aber das ist mir eigentlich nicht vollständig genug. Und dadurch gucke ich inzwischen einfach wahnsinnig viel. Also alles Mögliche.
Und ich finde Metasachen und alles drumherum halt interessant. Also wie entwickelt sich die Production von Jahr zu Jahr? Wie unterscheidet sich die Production, sagen wir, CS-Events, ja. Ich meine, League of Legends ist ja alles von Riot, aber CS hast du ja verschiedene Anbieter, so das haben wir uns zum Beispiel angeguckt. Oder neue Sponsoren, wie werden die eingebunden, ja, finde ich, find ich alles sehr krass, wie es sich entwickelt hat. Vor allen Dingen, ich bin jetzt, ja, wann habe ich angefangen mit E-Sport? So, ich 17, 18 war oder so, und das ist einfach eine komplett andere Welt mittlerweile. Also 12 Jahre später ist verrückt.
Ja, das habt ihr in eurer Folge ja ein bisschen gehört mit mit Mori und Maxim. Mhm.
Ja. Achso, ja, übrigens, ich war der andere Typ, ne, den, wo sie rübergeschaut haben.
Wir dachten uns das.
Ja. Ja, hat ein bisschen hier wehgetan, auf jeden Fall, die Folge zu hören. Aber war eine gute Folge, war cool.
Aber war brillante Überleitung. Jetzt können wir, finde ich, jetzt haben, also ich habe meinen Glühwein auch schon getrunken, Kasper auch. Insofern können wir jetzt.
Ja, meiner ist noch zur Hälfte voll, aber ja.
Da bist du besser ausgestattet als ich. Quatsch. aber wir können vielleicht noch so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, weil das war ja eigentlich, was wir ursprünglich machen wollten. Sorry, wir haben euch ein bisschen gebaitet, aber fanden wir einfach spannend, glaube ich.
Also, das war der Teil jetzt eben, war aber auch mein ursprünglicher Plan, so ein bisschen.
Okay.
Das habe ich denen halt nicht verraten. Sorry.
Ja, das ist dein Fehler dann.
Sonst wären wir auch nicht gekommen.
Eben! Das ist alles richtig gemacht, Steffen.
Also wir haben die letzten Jahre dann einfach immer so ein bisschen darüber geschnackt, was gelaufen ist. Und man muss natürlich sagen, dass dieses Jahr alles brutal unter Covid gelitten hat. Und also wir haben uns während des Jahres häufig damit auseinandergesetzt, wie gut setzen die das um. Also zum Beispiel die LEC und die LCS-Produktion im Vergleich, finde ich, war man zwischendurch verblüfft, wie schlecht diese Umstellung auf Online funktionierte, weil man ja das Gefühl hat, viele von den Leuten haben so angefangen, also was ist sich Shox, glaube ich, hat ursprünglich auch mal so League aus ihrem Zimmer einfach gecastet und sowas. Also viele von den Leuten können das eigentlich, aber was da so an professioneller Production dazwischen ist inzwischen, sorgt dann für so wirklich einfach fatale Schwierigkeiten, dass man sich quasi nicht mehr angucken kann. Also insbesondere habe ich noch im Kopf, dass mir fällt schon wieder nicht ein, wie der Leakcaster heißt, den wir immer haten nun, ja.
Komplett egal. Wir haten niemanden, aber also
subjektive
Meinung, dass die Qualität abgenommen hat von Quickshot, das wird schon mal erwähnt.
Ja, also.
Ich liebe Quickshot.
Nee, da bin ich bei euch. Oh. Ich finde, der hat auch immer die gleichen Sprachrhythmus. Und kann einfach nur verdammt gut seine Stimme einsetzen. Aber wenn man mal hinhört, was der da sagt, der sagt halt nichts.
Ja, und wenn du in der Materie steckst, dann ist das teils noch schlimmer.
Ja, aber das könnte dann auch bei Design sein, glaube ich. Dass man einfach so Leute wie mich begeistern will.
Er ist ja auch einfach, das ist doch sein Job, oder er ist doch wahrscheinlich der Colorcaster.
Nee, er ist Play-by-Play.
Ja, er ist Play-by-Play, achso.
Ja, okay. Color ist ja der Analyst. Und
Ich finde halt, ich finde es fast schon voraussehbar, was er als nächstes machen wird, ohne dass ich das Spiel gut kennen würde oder diese Person jeweils irgendwie gesprochen hätte.
Also ich kann ja sagen, explizit, was uns gestört hat, ist, dass es häufiger der Fall war, dass er quasi für das Highlight-Video castet.
Genau.
So, und ohne darauf zu achten, was jetzt wirklich passiert. So, und er sagt so, und jetzt wird er ganz, ganz sicher down gehen und sie werden den Kill holen und jetzt den nächsten Turret nehmen. Und in dem Moment dreht sich aber der Kampf. So, und das ist häufiger passiert, dass dann so eine Missgeschicke sind, wo du also mit Hinblick auf den zukünftigen Content quasi castest und dafür gerade produzierst und nicht in dem Moment bist. Und,
aber das ist genial, weil also der zukünftige Content ist halt das, was zählt. Und was halt auch.
Ja, würde ich dir halt widersprechen, weil also es macht den Moment dann halt irgendwo kaputt. Also für mich, weil ich ärgere mich dann im Moment, dass er dann halt einfach nicht darüber spricht, dass jetzt gerade dieser Turnaround ist und dann selbst die anderen Co-Kommentatoren teilweise sagen, nee, nee, die drehen das gerade und er dann sich halt erst wieder zurückreinwirft. Aber ja, das
Okay,
ist ja.
da steckst du tiefer drin. Aber ja, finde ich auch. Bin ich voll bei euch.
Also genau, wir haben genau, was du sagst mit diesem Sprachrhythmus und so, das war auch so unser Eindruck, dass er da einfach viele Coaching hinter sich hat. Na gut, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, sondern es
Nee,
gab das gab die Situation, wo er dann irgendwie 3 Sekunden Verzögerung hatte und sein Co-Kommentator das Spiel quasi live oder 3 Sekunden schneller gesehen hat zumindest. Und diese Sache war natürlich einfach super schade. Da ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man muss da drauf rumtrampeln, weil natürlich konnte niemand vorhersehen, dass das passiert und dass es diese Schwierigkeiten gibt, aber jedenfalls in so einem Rahmen würde ich gerne mit euch gemeinsam zurückgucken. Hat euch irgendwas total begeistert, wie was umgesetzt wurde, oder zum Beispiel auch total enttäuscht? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich finde super schade, dass es kein TI und keine BlizzCon gab, was einfach das E-Sport-Jahr insgesamt um ganz viele von diesen Geschichten eben gebracht hat. Also es ist, die StarCraft-Events zum Beispiel waren zwischendurch immer ganz cool, aber wenn es kein Finale am Ende gibt, dann ist es irgendwie auch halb egal.
Ja, das ist natürlich tragisch, gerade mit Blick auf TI, was irgendwie, glaube ich, so ganz unabhängig, ob man was von Dota versteht oder nicht, so für viele E-Sport-Fans einfach das Highlight im Jahr ist. Also geht mir zumindest so, dass ich mir das immer gegeben habe, auch wenn ich keine Ahnung habe, was die da spielen. Und BlizzCon tatsächlich muss ich persönlich sagen, auch wenn ich es natürlich traurig finde oder auch verstehe, dass das einem so das Jahreshighlight fehlt, fehlt es mir persönlich gar nicht so. Also, was glaube ich dann ja auch über dieses viel zitierte Blizzard-Problem zurückzuführen ist, letztendlich, dass mir die Blizzard-Events mittlerweile so egal sind. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Also geht mir, was Blizzard angeht, genauso. Früher war ich krassester Blizzard-Fanboy. Mittlerweile, ja, es ist schon eher ins Gegenteil umgeschlagen. Nicht ins Gegenteil, aber es ist einfach. Ja, das Vorschussvertrauen ist quasi nicht mehr da, was ich ihnen sonst entgegengebracht habe. Und es war immer mein Traum, quasi BlizzCon live zu erleben. Das ist einfach nicht mehr der Fall.
Aber um mal das Thema von Blizzard wegzubewegen, weil ich glaube, da haben wir alle die gleiche Meinung. Warum glaubt ihr, gab es nicht ein Online-TI?
Ich glaube, es geht um so viel Geld und es ist schwierig, dass dann also die Integrität zu gewährleisten, dass alle Leute mit gleichem Ping spielen etc. pp. Und also wie unglücklich ist es, wenn es um Millionen geht und dann irgendwelche DCs sind oder was weiß ich. Also ich glaube, sie haben sich gedacht, bevor wir es halb machen, machen wir es lieber gar nicht.
Man hätte ja auch ein Bubble-Turnier machen können, so wie es die NBA gemacht hat oder andere große, ich meine Bundesliga hier in Deutschland ist ja auch letztendlich eine Bubble.
Also mein Vorteil wäre,
Du hast
dass.
ja sogar Zuschauer.
Ah, stimmt, beim Finale.
Also mein Vorteil wäre, dass es die Ressourcen und vielleicht auch nicht so das Interesse gibt. Also aus der CS-Welt hört man das ja permanent, dass Valve sich nicht für interessiert, für CSGO im Allgemeinen und insbesondere für den E-Sport nicht. Und ich denke, also mein Verständnis ist, dass das Team einfach viel kleiner ist. Also Riot hat es ja von vornherein stark verfolgt, diese E-Sport-Szene aufzubauen, mit aufzubauen und dann natürlich die Infrastruktur zu schaffen. Also die Produktion gibt es ja überall auf der Welt letztlich und es gibt so viele Caster und so viele Leute, die dann einfach technisch das können. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, wenn die irgendein Theater, also bei Dota jetzt, irgendein Theater mieten. Und vielleicht die halbe Technik-Crew noch. Also da stecke ich nicht drin. Ich habe keine Ahnung, was man für Leute braucht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die das einfach nicht so schnell machen konnten. Also nicht so ohne weiteres selber umsetzen konnten.
Ja, für mich einfach die Frage, warum nicht, ne? Weil es halt andere auch irgendwie geschafft haben. Und ich finde auch gerade so, wenn man jetzt das Beispiel CS nimmt, so, da haben sie halt einfach kleinere Turniere gemacht, weniger Preisgeld ausgeschüttet. Und man hat trotzdem irgendwie was verfolgen können, so. Also ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass ich halt gutes CS dieses Jahr gesehen habe, auch wenn es halt online war. Während also ich weiß gar nicht, ob man das bei Dota auch so sagen kann.
Also kleinere Turniere haben schon stattgefunden, aber halt das
Ja, genau, das
große
weiß ich. Ja, aber nicht so
TI auf
größere,
jeden Fall.
genau, ja.
Ja.
Ja, und bei CS ist natürlich so, dass die das große Glück haben, dass es dieses Rennen quasi um diese Franchise League ja gibt. Also mit Blast und Flashpoint und der ESL, die sich darum balgen, wer macht die coolsten Events. Ich glaube, da muss Valve nichts machen. Einfach. Also ich glaube, die gibt es
Das
einfach,
stimmt.
weil die das machen. Aber das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Wen seht ihr da vorne? Kasper, inwieweit verfolgst du überhaupt da zwischendurch CS? Interessiert dich das? Wer da die, also weil das war für mich eigentlich die Geschichte für dieses Jahr, wenn es Corona nicht gegeben hätte.
Ja, tatsächlich ist so diese Storyline, auch wenn sie mir natürlich im Hinterkopf bewusst ist, ist an mir komplett vorbeigegangen, so aus Zuschauersicht. Also ich habe, wenn ich irgendwie mal ein Turnier reingucke, ich habe keine Ahnung, welches der drei es jetzt ist. Und ich gucke, habe jetzt auch, wenn ihr sagt, ihr habt das irgendwie gerade mit Blick auf Production Value und Entwicklung irgendwie verfolgt, was sind da die Unterschiede zwischen den Counter-Strike-Turnieren, das habe ich zum Beispiel dieses Jahr gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob Yannick es anders gemacht hat als Counter-Strike-Fan. Mich interessieren dann eher so die Storylines zwischen den Teams. Also natürlich irgendwie das große Astralis Burnout-Thema im Sommer. Was ist mit Big, die ja irgendwie so aufgeblüht sind Anfang des Jahres? Das ist dann was ich mir eher mitkriege. Deswegen kann ich deine Frage leider nicht beantworten.
Macht nichts.
Ich muss sagen, ich unterscheide immer zwischen ESL-Events und Nicht-ESL-Events. Einfach, aber auch, weil ich so ein Auge habe, einfach auf die ESL. Und ich glaube, ich mag die Blast-Events. Ne, welche haben nochmal die mit diesen violett-blauen Overlays, die so fancy aussehen,
Also
die so ein bisschen
ESL ist
pink
blau.
sind? Genau, nee, nicht
Violettblau.
ESL, sondern Flashpoint oder Blast. Eine von den beiden haben richtig geile Overlays.
Also ich finde die Flashpoint-Overlays ist richtig geil, aber sie sind nicht violettblau.
Ne, das
Und
ist so
Blast habe ich noch
orange,
nicht.
glaube ich.
Ja.
Ist die. Aber es ist.
Orange-grau sind
Aber
die
ihr
eher,
seht,
wenn
ich kann
dann.
es sehr, also ich habe leider es nicht geschafft, die gute Production Value für mich, subjektiv, mit dem Namen zu verbinden. Das heißt, da wurde nicht alles richtig gemacht. Mir ist es auf jeden Fall ein Competitor zu viel, wenn ich es mal so sagen darf. Weil es einfach so egal wurde irgendwann, welches Turnier da gespielt wurde. Und gefühlt waren es auch einfach zu viele Spiele, als dass man irgendwie sich selber so auf das Spiel gefreut hat, weil es irgendwie so einen Überschuss gab an hochklassigen Matches, sage ich jetzt einfach mal, dass man gar nicht mehr so richtig wusste, ob man sich jetzt drauf freuen sollte, inwiefern das jetzt irgendwie krasser ist, dass sie jetzt bei dem da die Revenge geschafft haben. Ja, es ist einfach auch eine krasse Belastung gewesen für die ganzen Spieler, was man immer gehört hat. Irgendwie so, dass die. Ich habe irgendwie während der ESL One Cologne, wo wir die Folge gemacht haben, mit Nico geredet und der meinte so, ja, es ist halt alles dasselbe. Es ist halt, ich sitze halt wieder vor meinem Rechner und spiele halt wieder gegen jemanden. Und kann mich halt nicht vorbereiten, weil halt das nächste Turnier irgendwie wartet. Wir können nichts einüben. Ist halt, ja, gut. Und jetzt spielt er halt bei G2 und sitzt immer noch in seinem Zimmer. Also es ist halt, also so aus der Sicht, glaube ich, ist es ein ganz, ganz furchtbares Jahr gewesen.
Wie
Ja.
ist das, also für euch, wie wichtig ist es, oder fehlt euch das, dass ihr die Spieler auch nicht seht? Und also, dass
Ja,
ihr die Live-Events nicht
mega.
seht, weil ich finde, es macht viel weniger Spaß zuzuschauen auch.
Aber auch aus
Und
journalistischer
auch,
Sicht.
dass man die Zuschauer nicht hört, ist auch
Ja.
irgendwie ein Riesending, so dass die Atmosphäre bei vielen Sachen fehlt. Also, ich habe mir letztens, was war es? Ich glaube, das Finale letztes Jahr von den Worlds nochmal angeguckt. Und wie laut die Leute da einfach kreischen und jauchzen, wenn irgendwie was Gutes passiert oder wenn was Schlechtes passiert. Und dass das einfach fehlt, ist ja herzzerreißend fast schon, finde ich.
Ja gut, World Finals war, aber zumindest was League of Legends angeht, dieses Jahr auch eine Frechheit. Ich glaube also, der Aufreger des Jahres 2020 war für mich das World Finale beziehungsweise die chinesischen Fans. Ich weiß nicht.
Ja, gut.
Was war da nochmal? Klär es schon mal auf.
Ja, die haben den Koreanern quasi, also die haben Damwon Gaming
ne?
quasi das Jubeln verweigert, oder? Darauf
Ja,
spielst du an.
genau. Also es ging um den Einlauf quasi, die Spieler wurden vorgestellt und es
Ja.
war Korea gegen China,
Ja,
auf
daran erinnere ich
chinesischer
mich.
Home-Turf.
Aha.
Und die Koreaner wurden angekündigt und es wurde einfach nicht applaudiert. Und ich
Genau, das
finde,
stimmt.
das ist, also es ist für mich eine Unsportlichkeit sondergleichen. Das sind Leute, die da 16 Stunden lang, also wirklich ihr ganzes Leben dedicaten, auf diesen einen Traum hinarbeiten. Du weißt nie, ob sie jemals wieder in so ein Finale kommen. Und ich finde, es gebührt, also da muss man Respekt zollen. So, das heißt nicht, dass sie nicht ihr eigenes Team mehr anfeiern können, aber also da habe ich mich wirklich sehr lange auch, also war ich wirklich sehr, sehr lange sehr
Wie kamen
genervt.
die Zuschauer eigentlich zustande? Wurde das verlost? Weil da durften ja bestimmt weniger rein, als eigentlich rein wollten.
Es wurde verlost.
Ah, okay.
Okay, nun, ihr habt Kategorie aufgerufen, Aufreger des Jahres. Habt ihr was, was euch einfiel? Ich gebe zu, es würde mir jetzt selber schwerfallen, aber.
Aufreger des Jahres.
Danach gehen wir eher in positive Richtung. Ich glaube, wir sind irgendwie so in
Ja,
eher so,
ist
was war
okay.
blöd,
Man kann auch erstmal
Spirale.
was mit Blödem anfangen. Ich gucke gerade auf meinen Cheat Sheet. Hatte mir noch so ein paar Notizen vorab gemacht.
Das war richtig Stress für
Ich
euch. Und dann
glaube.
haben wir euch noch die sogar an den Marterpfahl gestellt.
Ja, ist fürchterlich, wir kommen nie wieder.
Ja.
Ich glaube, mir waren, also dieser Cheating-Skandal in CSGO, einfach weil es ein relevantes Thema ist.
Oh, das war krass.
Einfach ein relevantes Spiel, meine ich. Und die einfach. Wie krass diese Szene nicht zusammenarbeitet, was das irgendwie angeht. Also es gab ja so mehrere seltsame Reaktionen darauf. Das eine war halt so, cool, dass die Cheater gebannt werden. Dann waren andere so, viel zu geringe Strafen. Die müssten lebenslang und kein Coach dürfte wieder irgendwie ein Team irgendwie trainieren. Dann, wie sich manche Coaches rausgeredet haben, wo so offensichtlich halt das gegnerische Team beobachtet wurde über mehrere Runden und das dann nicht so die Größe besitzt wurde, das einfach zuzugeben, wie es halt jetzt manche Coaches gemacht haben. Und auch generell, wie das halt einfach nicht von den ganzen Turnierveranstaltern nach vorne gespielt wurde, sondern so versucht wurde, unter den Teppich zu kehren. Weil letztlich kann man sich halt schon fragen, was haben wir in den letzten Jahren für Counter-Strike gesehen, wenn dieser Bug die ganze Zeit benutzt werden konnte.
Wie lange sprechen wir? 5 Jahre oder so? Wie
Ja,
weit ging es zurück? Ja, irre. Dieser
mega
Zeitraum ist so
krass.
crazy.
Und es ist einfach so absurd und dann so zu denken, so ja, es schadet halt nicht der Szene, ist halt also fatal, finde ich, weil ich denke mir jetzt immer wieder bei jedem Shooter irgendwie so, okay, wer cheatet hier eigentlich gerade und was für Bugs werden hier gerade geused und den ich dann in 5 Jahren irgendwie erfahren darf. So ist irgendwie. Das, weiß nicht, beschäftigt mich immer noch, aber ich habe irgendwie auch noch keine richtig abschließende Meinung dazu gefunden, wer da versagt hat. Außer natürlich obviously so alle Coaches, die das benutzt haben.
Ja, finde ich einen guten Aufreger. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, das Burnout-Dingsbums von Astralis hatten wir eben schon ganz kurz angesprochen. Das ist natürlich irgendwie ein Aufreger und dann vor allem irgendwie. Was Yannick, glaube ich, persönlich sehr aufgeregt hat, Reforged, Warcraft 3 Reforged, als das rausgekommen ist und einfach,
Naja.
ja, halt nicht funktioniert hat, ist, glaube ich, auch ein Aufreger
Ist auch krass,
gewesen.
dass man es einfach so wegnickt, weil man das Gefühl hat, naja, so ist bei Blizzard
Ja.
halt heutzutage.
Das
Was ist es
Steffen,
aus
dein
eurer
Gefühl?
Sicht? Also, er meint,
Wollte ich lesen.
Also für mich glaube ich, ich fand es tatsächlich sehr gut, habe ich gar nicht dran gedacht, in erster Linie an die Cheat-Geschichte. Aber mir geht es auch insgesamt, und also ich finde das krass, wenn wir jetzt da so drüber reden, und wir haben Astralis und die cheatenden Trainer. Und für mich ist auch nämlich die Counter-Strike-Szene, und zwar einerseits gibt es diese Player Association, wo jetzt dann so ein bisschen in Frage gestellt wird, sag mal, setzen sie sich eigentlich in irgendeiner Hinsicht für Spielerrechte ein oder sind die hauptsächlich einfach eine Agentur, die zum Beispiel sich um die Tier 2 Spieler auch überhaupt nicht schert? Also ist das was Gewerkschaftsmäßiges oder versuchen die einfach nur die Turnierausrichter zu erpressen, mehr Geld zu zahlen oder bessere Bedingungen wären ja okay, ne? Aber sagen sie eben, wir spielen nur in dem einen Event. Na, und da bin ich mir halt nicht so sicher. so wie Yannick vorhin beschrieben hat, mit der Erfahrung für so einen Spieler wie Nico, der einfach das Gefühl hat, okay, ich muss den ganzen Tag Competitive Matches spielen, es gibt quasi nie Training und nie Vorbereitung. Und das ist dann der zweite Aspekt, der da halt so zusammenhängt, nämlich diese Turnierveranstalter. Und insbesondere ist jedenfalls der Vorwurf, also ich höre dann einfach viel Thorin und ich denke natürlich, seine Meinung ist da brutal gefärbt. Aber letztlich dieses Überschneiden von Events, wie sie sich versuchen, gegenseitig auszustechen. Und also teilweise, ich wollte jetzt mit Nunja eigentlich irgendein Big Match gucken, um die Produktion von Flashpoint und ich glaube in dem Fall der ESL zu vergleichen. Und dann ist es halt so, ja, durch den Schedule ist es jetzt so, das eine Spiel muss verlegt werden, weil die müssen in dem anderen Turnier spielen parallel. Also dieser Wettkampf, der ist ja einfach nur toxic. Weil die haben vielleicht das Gefühl, sie kämpfen da um den Markt, verstehe ich, aber sie schädigen halt damit dieses ganze Ding total, weil es mir dann keinen Spaß mehr macht, irgendwas davon zu verfolgen und ich gucke dann keins der drei Turniere. Weil ich auch gar nicht mehr richtig weiß, wann mein Team spielt oder bei welchem der Events mein Team schon rausgeflogen ist oder so. Also dieses Zusammenspiel zwischen dieser Player Association, die eigentlich in der ursprünglichen Version genau sich um sowas kümmern sollte, die Belastung der Spieler kleiner zu halten, bessere Bedingungen bei den Events, was weiß ich, mehr Anreisetage, dass es nicht ein Flugzeug ins nächste und zwischendurch einmal kurz Counter-Strike auspacken ist. Aber eben auch da die Unterstellung, dass da viel Gier mit reinspielt. Und gut, das ist einfach, glaube ich, insgesamt das große Thema in Counter-Strike, dass da es um so viel Geld geht, was überall abgesaugt wird, wo es geht.
Aber so viel Geld ist es ja gar nicht, verglichen mit anderen E-Sports, jetzt zum Beispiel League of Legends. Also, was halt die Teams bekommen von den Turnierveranstaltern dafür, dass sie halt exklusiv bei ihnen spielen oder überhaupt in der Liga mitmachen, ist ja zum Beispiel bei der ESL richtig, richtig krasse Peanuts. Also es gibt ja dieses Interview mit diesem Cloud9-Manager, der halt gesagt hat, so, sie bekommen halt 70.000 von der ESL dafür, dass sie halt in der Liga mitspielen, von den Werbeeinnahmen. 70.000, das ist halt nichts. Also, davon kannst du dir halt nicht mal einen Spieler leisten.
Das ist vielleicht für 2 Monate einen der billigeren.
Nee, aber also genau, also völlig richtig. Das ist ja dann so ein bisschen, also da gab es halt diesen Influx von diesen Investorengeldern, wo dann Spieler teuer zusammengekauft wurden und ein ziemlich gutes Gehalt kriegen ja schon einige der Top-Leute. Und dann aber natürlich jetzt diese Abwanderung Richtung Valorant, wo die NA-Szene quasi komplett verschwindet und die jetzt alle als Valorant-Pros auftauchen. Also, naja, vielleicht könnte man das zusammenfassen als die Selbstauflösung der CS-Szene. Also das finde ich einfach total traurig.
Nee, ich glaube, CS wird weiter existieren. Die müssen nur damit aufhören.
Nee, so meine ich es nicht. Also, ja, glaube ich auch. Aber halt so ein bisschen wie bei Blizzard, finde ich. Es gibt ja da auch eine Warcraft-Szene und eine Starcraft-Szene. Und die Leute, die das noch machen, die machen das ja quasi aus reineren Motiven. Und dass sie sich begeistern, sich einfach für diese Wettbewerbe. Letztlich all diese Sachen.
Man könnte halt umgekehrt sagen, dass halt Tencent die einzigen sind, die halt E-Sports verstanden haben.
Also auf nach China.
Die haben ja keine Ahnung.
Die haben ja Gaming grundsätzlich auch verstanden.
Ja, genau. Also letztlich ist es ja eigentlich nur das Versagen der Publisher, weil die Turnierveranstalter so, die kämpfen halt gegeneinander, können aber nichts machen. Benötigen halt so ein bisschen Support vom Publisher, der halt nichts macht. So. Und das hat man ja bei den E-Sports-Titeln, die halt nicht funktionieren, hat man das halt gerade so.
Ja. Okay, was Positives. Nun, hast du eine Idee?
Positiv? Ja, positiv. Also ich würde auch sagen, wir dürfen, weil wir hatten jetzt mehrere negative Stimmen. Man darf auch mehrere positive Sachen sagen, würde ich jetzt einfach mal in den Raum sagen. Wir können es ja auch rund machen. Ich würde aber mal anfangen und sagen, wieder einmal, wie im letzten Jahr, beide Daumen hoch für das LEC, also die LEC Content Creation. Denn so viele Macken und Sachen, die schief gingen, sie auch hatten während der Live-Produktion, umso genialer und lustiger war einfach wieder die Lieder, die sie kreiert haben oder die Videos. Für mich absolute Highlights, die ich mir immer wieder angucken kann und anhören kann. Und
diese Werbevideos so, und sowas meinst du, ne? Diese Waschmaschinenwerbung oder sowas, wo dann.
Ja, genau, also die Werbevideos zwischen den Splits, ja, die Fans wieder heiß machen sollen, dass es demnächst losgeht, oder aber auch den L-Ectronic, ja, also die Band, die sie denn haben, natürlich auch irgendwo in den Sponsorenhintergrund eingebettet, aber ich finde, die LEC macht, was das angeht, so vieles richtig. Ich habe auch überlegt, ob für mich vielleicht das Highlight die Sponsoreneinbindung von KitKat war, ja. Also ich bin absolut kein Nestle-Fan, aber ich muss sagen, es gibt für mich keine genialere Sponsoreneinbindung, weil machen wir uns nichts vor, eine technische Pause, die du sonst halt wirklich immer mit verbindest, da dann wirklich auch noch zu monetarisieren, ja, und dann Sponsoren für zu finden, der aber auch mit seinem grundsätzlichen Slogan so krass wie die Faust aufs Auge passt, da muss ich einfach ein größtes Kompliment aussprechen, da haben Leute richtig gute Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Und jedes Mal, wenn diese Werbung kommt, also vielleicht krittet sie auch einfach nur bei mir so rein, aber ich grinse jedes Mal.
Also, da muss man dann aber natürlich negativ, finde ich, erwähnen, der Mercedes-Benz Drive to Victory.
Das ist wirklich absolut. Baron Powerplay.
Hä, finde ich genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist
ja absolut
meme-fähig. Und also, es, du weißt ja, wer das jetzt gesponsert hat, oder? Oder der State Farm Analyst.
Also den Goldgraf finde ich auch lustig, ja, tatsächlich.
Genau, das Goldgraf hier mit Mastercard finde ich auch lustig. Und ich finde auch State Farm, die Werbung, diese Werbeclips waren ja auch irgendwie witzig, auch wenn ich mich gefragt habe, das ist ja ein Unternehmen, was nur auf dem US-amerikanischen Markt agiert, oder? Also, dass die da so groß und prominent in jedem Worldstream zu sehen waren, aber gut, die werden schon wissen, die werden ihre Analysen gemacht haben. Ich finde auch, ist es Kia? Kia ist doch in der Map oder so, ne? Auf den Fahnen. Das finde ich lustig, aber dieser Mercedes-Benz Drive to Victory, auch wenn er sich bei mir eingebrannt hat, ich finde es fürchterlich.
Also Nunja hat insofern recht, als dass ich diese memebaren Sachen, das kann ich auch lustig finden, weil man das zusätzliche Erlebnis ja dann hat, dass wenn der Goldgraf kommt, im Chat dann alle Thanks Mastercard da rein copy-past, dann solche Sachen finde ich immer großartig.
Ich finde bei League of Legends, ich weiß nicht, wieso das jetzt auf dieser positiven Schiene gerade gefahren wird. gerade so diese, wenn man überlegt, mit wem Riot noch so alles kooperieren wollte dieses Jahr, nee.
Aber das ist tatsächlich ein Highlight für mich dieses Jahr. Der Aufschrei aus der Caster-Riege, wahrscheinlich am ehesten zusammengefasst, gegen Sponsoren, die sie nicht okay fanden. Und also, ich meine, ich kann nicht beurteilen letztlich, inwieweit sie da ein Risiko eingegangen sind. Aber gerade weil es auch bei den League-Castern explizit so eine Entwicklung ist, wo ja Monte Cristo vor Jahren immer schon gesagt hat, die haben gar keine Rechte bei Riot, die werden da relativ schlecht bezahlt und machen einen krass guten Job. Und jetzt dann diese Entwicklung, dass die einerseits natürlich auch durchaus von Riot so aufgebaut werden, als eben eigene Helden, die eben einfach in diesen Videos so vorkommen und man braucht gar keine Spieler mehr, sondern es reicht Shox und Vedios oder so. Aber dass die dann eben diese Plattform auch nutzen und sagen, das machen wir jetzt hier nicht. Da stellen wir unsere Marke nicht für zur Verfügung.
Seht ihr das dann letztendlich auch als Win, dass jetzt nach Shox auch Froskarin und wer war es noch? Irgendwer ist noch in Freelance gegangen, oder? Von den Riotcastern. Also normalerweise sind wir Journalisten da ja irgendwie so gebrandmarkte Kinder, weil diese freie Mitarbeit und dieses in die Selbstständigkeit gedrängt werden irgendwie bei uns ja so ein Problem ist, egal ob es jetzt bei Zeitungen ist oder bei Öffentlich-Rechtlichen. Da sind, weiß ich nicht wie viele, 70% der Journalisten haben keine Festanstellung, was ich einen Skandal finde. In dem Fall finde ich es aber, würde ich erst mal sagen, finde ich es gut, weil die sich ja quasi unabhängig machen, nicht von einem journalistischen Medium, sondern von einem Spielehersteller und dann vielleicht auch mal solche Aktionen vermehrt bringen können, wie die Anti-Dubai-Aktion.
Ja, ist immer ein Risiko, sage ich, was die da natürlich auf sich nehmen. Ich glaube, Also ich finde gut, dass Shox den Schritt gemacht hat. Ich finde auch explizit gut, weil es dadurch diese Möglichkeiten des Austauschs gibt, wie zum Beispiel Machine als Gasthaus bei der LEC, fand ich auch grandios. Hat einen richtig schönen, frischen Wind reingebracht und habe ich mir super gerne angeschaut. Ja. Und gleichzeitig habe ich ich habe nicht so viel von Shox in Counter-Strike gesehen, aber ich finde es einfach cool, wenn es da einen Austausch gibt. Und diese Möglichkeit hast du nicht, solange die fest angestellt sind. Von daher glaube ich, ist es gut, wenn die Leute die Möglichkeit haben, fest angestellt zu sein, weil sie dann diese Sicherheit haben, auch das zu lernen und zu wachsen. Und sobald sie groß genug sind, dass sie die Flügel ausbreiten können, sage ich, ab geht's.
Ja, das finde ich auch so. Frosk ist einfach eine der besten Casterinnen überhaupt für mich. Und wenn ich die bei mehr verschiedenen Events sehen kann, finde ich einfach gut. Kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so schnell bei irgendwas anderem so tief einarbeiten kann wie bei League. Aber wäre ich trotzdem begeistert von.
Sie macht doch ein Racing-Magazin, oder? Also ich habe nicht reingeschaut, weil ich bin nicht so in der Racing-Serie. Aber ich meine, sie macht da Racing-technisch was. Und wer war der Dritte? War das Ender?
Kann sein.
Ich weiß nur, dass die sehr viel mit Level Up zusammenarbeiten, die ja auch in Berlin sitzen. Und die machen
Level? Ah, du meinst Level, ja.
Ja, Level, nicht Level Up, ja. Mhm.
Ja. Ja, irgendeiner, vielleicht was ändert, ich weiß. Gerade auch nicht. Wo du aber gerade das Thema Simracing ansprichst, das ist natürlich auch, ich bin auch kein Simracing oder Formel 1 Fan oder sowas, aber das könnte man vielleicht auch als Win dieses Jahr verbuchen, dass die durch Corona ja irgendwie Simracing so einen Aufschwung erlebt hat. Bin ich auch tatsächlich mal gespannt, ob das weitergeht. Also gefühlt war es ja davor tot. Also der einzige Simracer, den ich namentlich kenne davor, war der Vater oder Kevin Westphal von ESG. Aber der ist ja auch nicht mehr aktiv gewesen. Und davor war das bei mir jetzt, also überhaupt nicht auf dem Schirm. Und jetzt kommt das so langsam. Mal schauen, ob das vielleicht nochmal eine Brücke sein kann von Sportfans, um da irgendwie in den E-Sport rüber zu schwappen.
Ja, also es begeistert mich nicht so. Also
mich auch überhaupt nicht. Ich habe auch noch kein einziges Simracing-Event gesehen. Immer noch nicht.
Eine Lücke, die wir filmen müssen. Na gut.
Ja. Vielleicht machen wir mal ein Simracing-Event.
Aber das war's.
Zieht ja sowieso immer, wenn so Promis auch jetzt anfangen, E-Sports zu spielen. Ich habe irgendwie nur über Twitter mitbekommen, dass jetzt letztens so ein Showmatch war, wo Neymar auch mitgespielt hat und unter anderem Saiwu gemessert hat, was so die absolut legendärste Szene war, die ich, glaube ich, je in CS gesehen habe.
Das war schon geil, ja.
Ja, sowas finde ich großartig und ich glaube, es macht auch sehr viel einfach mit der Akzeptanz unseres Hobbys oder Berufes. Genau. Top.
Ja, für mich Daumen ist es hoch. Ein bisschen eingeschränkt, weil ich immer so das Gefühl habe, die Leute kommen dann so reingebulldozert, ne? Ohne. Also Neymar zum Beispiel ist halt, das funktioniert so sehr gut, weil der einfach selber die ganze Zeit CS zockt. Und auch wenn sicherlich, es gibt auch so eine Situation, wo er dann das 1 gegen 3 gewinnt gegen irgendwie Shox, Saiwu und noch einen. Und da ist es sicherlich so, dass die auch den ersten Schuss daneben gesetzt haben. Aber er trifft sie halt auch wirklich sehr gut. Ne? Also das wirkt halt authentisch und das finde ich gut. Wenn jetzt, also wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, als Among Us gespielt wurde mit den US-Politikerinnen. Und AOC fand ich persönlich halt, das passte gut. Die hatten einen coolen Stream gemacht und so. Aber wenn es dann zu sehr so ist, dass die Leute, was weiß ich, große Probleme haben, ihr Mikro einzustellen oder gar nicht wissen, wie die Steuerung in dem Spiel funktioniert und so, wenn man das Gefühl hat, das ist nur so ein Sellout-Ding, dann ist es halt schade. Also ne, wenn jetzt, was weiß ich, ein Comedian käme und, was weiß ich, eine Runde League mit dass es sich dem Prime League-Sieger spielt oder so und man das Gefühl hat, der will nur gerade sein neues Buch verkaufen, dann finde ich es halt schade. Aber wenn das so für so ein Charity-Event und wenn man das Gefühl hat, die Leute spielen das Spiel auch wirklich und mögen das, also genießen das, dann finde ich es eben, wie du sagst, dass es gesellschaftlich eine gute Rolle spielen kann.
Ja, ich also klar, das, was du sagst. Ich glaube, im Generellen haben halt super viele Leute das einfach nicht auf dem Schirm und jede Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit. Und Ob dann das Buch zu krass promoted wurde oder nicht, ist sei mal dahingestellt. Aber gab es dieses Jahr auch nicht so krass, oder? Also,
haben wir direkt so an den Kopf. Also gerade bei Neymar hat man natürlich das Gefühl, das ist ja so groß, ne? Aber ich denke, das wird halt auch passiert sein.
Neymar brauchen wir auch nichts. Also was will der Mann? Also,
okay, richtig.
Der kommt ja von einem größeren noch irgendwie in den E-Sport.
Gerade noch so. Der will sich nur absichern wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Ja,
weil es mit Fußball nicht mehr funktioniert.
Aber wo wir bei Zukunft sind, größte Hoffnung, größte Begeisterung fürs nächste Jahr?
Ich bin Riesenfan von den Eli Geller Turnieren in FIFA. Muss ich echt mal sagen. So. Ich sage das wirklich... etwas, also ich...
Ein FIFA-Fan!
Du musst das mehr einführen, ich habe wirklich keinen Plan. Du musst mir das
Ich habe auch noch nie davon gehört, ich war gerade einfach nur schockiert. Okay.
Yannick hasst FIFA und Fußball, muss man dazu
sagen. Also ich hasse Fußball, finde es total einen furchtbaren Sport mittlerweile, außer natürlich selber kicken. Und finde auch FIFA hat total die Probleme, logischerweise kennen wir alle. Aber ich finde, dass es großartig ist, dass es halt einen Streamer gibt, von Hertha BSC, Eli Geller oder Elias Nährlich heißt er eigentlich, der haben wir auch interviewt, der auch an sich natürlich, ich unterschreibe nicht alles, was der sagt, so, aber er ist sehr unterhaltsam und er hat es irgendwie hinbekommen, FIFA im Stream unterhaltsam zu machen. Einfach mit Sprüche klopfen und irgendwelche Fußballer noch mit reinholen und so weiter. Und
aber der spielt FIFA und macht nicht Päckchen auf.
Genau.
Ja, der macht schon auch Päckchen auf.
Natürlich, also ja, würde ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch. Also, aber
ich hoffe für ihn, dass er es gemacht hat, ja. seinen persönlichen Luxus. Ansonsten finde ich es fragwürdig. Der bringt mich raus. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es super, dass die Streams, die er im Moment macht, so gut laufen und teilweise halt auch eine Konkurrenz sind zu anderen Streamern, die ich noch fragwürdiger finde, auf Twitch. Und dass da halt einfach so entspannt FIFA gezockt wird, dass was für den E-Sports gemacht wird und dass das irgendwie unterhaltsamer ist als jedes EA-Spiel, was ich jemals geguckt habe. Genau so muss es eigentlich idealerweise laufen in allen E-Sports und für mich ist es so Best Practice, was halt irgendwie so mit jedem Spiel irgendwie laufen kann, wenn man halt die richtigen Leute was machen lässt. So. Genau. Mhm. Ja, völlig verständlich.
Also ich weiß nicht, ob ihr die Worlds letztes Jahr gesehen habt, wo sie dann einfach während der Spielervorstellung Rap-Battle gemacht haben, wo die Zuschauer abstimmen sollten, wer das Rap-Battle gewonnen hat. Also es war...
Cringe.
Und dass das Finale dann auch so durchgeführt wird, dass zwei Runden gespielt wird und Runde 1 ist auf der PlayStation, Runde 2 ist dann auf der Xbox.
Aber das machen sie ja immer noch so. Das ist ja.
Ja, aber also, ja gut.
Deren Modus.
Ich finde auch, um nochmal zu abstrahieren, ich verstehe jetzt, glaube ich, auch, warum ich es so geil finde. Und zwar immer, wenn irgendein Mensch so krass den E-Sports feiert und selber was auf die Beine stellt, zum Beispiel Neely in Age of Empires oder Jannis und Remo in Warcraft oder ich finde auch ehrlich gesagt dieses, wie heißt denn dieser Cup bei Counter-Strike? Summit?
Beyond the Summit?
Beyond the Summit, ja.
Beyond the Summit finde ich auch ein geiles Turnier irgendwie. Und immer, wenn es irgendwie so privat wird und so und dann irgendwie so
Take läuft, TV in den Anfängen.
Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht, aber kann auch gut sein. Dann finde ich es super. Also großartig, vielleicht brauchen wir viel mehr davon. Vielleicht müssten viel mehr Leute einfach Turniere veranstalten, gerade jetzt in der Corona-Zeit.
Ich würde ja gerne, aber es gibt immer noch keinen Observer-Modus für TFT.
Geht dann nur mit Streamern, nur mit Leuten, die selber streamen?
Ja, genau. Wir haben jetzt gerade so ein Weihnachtsturnier gemacht und ich hätte gerne die Community mehr eingebunden, aber man kann dann halt eigentlich nur, also entweder sagt man halt, ja, manche Streamer haben Pech, die sind dann halt beim Finale nicht mehr dabei. Mhm. Und dann sind deren Communities quasi auch raus, also das ist ja dann blöde. Oder.
Aber die haben das, beim Eli Geller Cup hat er auch einfach Streams abgegriffen, die von den großen Streamern. Aha,
scheiße, da hast du richtig in die Wunde gegriffen, ja. Völlig richtig. Also du hast völlig recht. Also
die Technik ist da. Du musst sie nur
Aber nicht bei Naomi.
So ist es. Okay.
Naja, ich meine, das stimmt natürlich nicht ganz. Ne? Du bräuchtest dann schon, also du brauchst dann trotzdem natürlich Streamer, die mitmachen, damit du das hast.
Genau, jeder muss irgendwie sein.
Also du bindest die Community nicht so ein, aber du hast natürlich recht, ich könnte trotzdem casten. Ja, richtig.
Ja.
Meine große Hoffnung für nächstes Jahr ist tatsächlich, oder meine Begeisterung sind wirklich ausnahmsweise dieses Jahr LEC und LCS, weil ich, glaube ich, noch nie so stark verfolgt habe, diese Spielerverkäufe und Käufe. Und ich bin einfach so gespannt, wie diese Sachen funktionieren. Ich habe letztes Jahr einfach nur quasi so aus Spaß Schalke begeistert verfolgt. Und ich finde sehr cool, dass die den Darius da eingekauft haben und jetzt da so Meme-Content machen. Und das Team, was sie jetzt zusammengebaut haben, das finde ich sympathisch. Dann diese Reckless-Geschichte, bin ich einfach gespannt, ob das funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich, diese Teams, die da in Amerika zusammengebaut wurden, sind ja auch ziemlich crazy. Also eure, was ist das, vorletzte Folge? Habe ich vorhin verwechselt. Power of Evil,
ja.
Der jetzt auf einmal damit so einem Worlds-Finalisten noch spielen kann. Nochmal zusätzlich zu einem eh schon krassen Team und so.
Und Uni.
Genau, also Uni kann man ja immer ein bisschen zwielichtig sehen oder zumindest ambivalent, aber Sword Art ist, glaube ich, einfach nur richtige Maschine.
Ja. Was sagst du denn? Ich glaube, das würde ich gerne mal aus Nunias Mund hören. So zu Schalke, zu Fnatic, zu TSM, zu Cloud9. Wem rechnest du da große Chancen aus und wo sagst du, okay, das wird eher in die Hose gehen?
Ja, also ich glaube, Cloud9 ist da mit Abstand am besten aufgestellt derzeit. Mal gucken, ob Team Liquid mithalten kann. TSM bin ich sehr skeptisch. Also das, da muss man sehen, wie sie zurechtkommen. Ich frage mich, also Sword Art soll ja, also ist ja ein englischsprachiger Support, beziehungsweise ist das Englisch mächtig. Mal gucken, wie sie da zusammenmeschen. Aber TSM hat ja eine lange Geschichte davon, sagen wir mal, Star-Teams zusammenzustellen, die dann aber halt nicht funktionieren und die einzelnen Pieces sind gut, aber es funktioniert halt nicht. Mal gucken, ob das jetzt geht mit Björksen in der Coach-Rolle. Davor war das Team ja immer ungecoacht, beziehungsweise sie hatten Coach auf dem Papier, aber der hat nicht wirklich was gemacht, hatte keine Agency. Ja, und in Europa denke ich, dass Fnatic ziemlich verloren hat. Ne? Also sie haben zwar Nissi bekommen, aber das tut natürlich trotzdem ziemlich weh und ich frage mich, also sie haben Bippo, der halt eine absolute Maschine ist, hat jetzt Back-to-Back das All-Star-One-on-One-Turnier gewonnen, das war jetzt gerade auch wieder dieses Online-All-Star-Turnier und mich würde es eigentlich wundern, wenn wir 2022 Bippo nicht in G2 sehen, weil Wanda spielt viel World of Warcraft und Verträge werden dann irgendwann auslaufen und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, Schalke hat sich den Toplaner von TSM geholt, der jetzt auf den Worlds okay, aber jetzt auch absolut nicht überragend war, wobei grundsätzlich TSM nicht so super performt hat. Denke, relative Wundertüte. Ich bin sehr gespannt auf Matt, weil die haben ihren Jungler nicht mehr, was eine der größten Überraschungen war, zumindest wenn man von außen reingeschaut hat. Ein Spieler, der, ich meine, Springsplit Rookie bekommen hat und im Gespräch war für SummerSplit MVP. Der spielt jetzt einfach gar nicht in der LEC mit, haben da quasi auch rebuildet, haben, glaube ich, Armut geholt. Das müsste ein Spieler aus der türkischen Region sein, der relativ bekannt ist. Interessanter Mischmasch. Also Madlines, die für mich die Überraschung waren. Mal gucken, ob sie sich jetzt halten quasi und da wieder anknüpfen können. Und ich sehe eigentlich, wenn G2 da irgendwie im Ansatz so spielt, wie man es von ihnen erwartet, müssten sie da alles wegmachen. Und mal gucken, wer dahinter kommt. Aber aus der Sicht, denke ich, ist es jetzt, hat es der EU-Region jetzt nicht gut getan. Also was die Competitiveness angeht. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wer weiß. You never know. Es ist ja auch immer noch so, dass wir davon ausgehen können, dass zumindest der Spring Split nicht im Studio gespielt wird. Und das, was man immer wieder gehört hat über die gesamte Saison, über das gesamte letzte Jahr über, war, dass es einen massiven Unterschied gibt bei den Spielern, wie sie von zu Hause aus performen. oder halt in dem Studio. Und ja, das ist schon eine Wundertüte. Und was natürlich für LEC-Begeisterte interessant ist, dass Astralis jetzt dabei ist, beziehungsweise Origin war davor natürlich auch nur ein Alias für Astralis, jetzt natürlich rebranded. Der einzige Spieler, der da geblieben ist, ist Nuketuck, aber ansonsten haben sie sich ja viele Spieler aus den Regional Leagues geholt aus Europa. Viele Spieler, die in den EU Masters mitgespielt haben, erfolgreich, unter anderem auch Spieler von Mousesports, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, sie haben die Botlane bekommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und da bin ich gespannt, wie die sich machen, weil Nuketuck, um den wird eigentlich immer wieder ein Team gebaut und es hat in letzter Zeit nicht funktioniert. Ja, mal sehen. Also viele spannende Storylines, aber ich denke, ja, NA, Cloud9, ziemlich weit vorne. Ich denke, Perks könnte mit Glück die Szene ein bisschen vorantreiben und ja, in der EU sehe ich da G2 sehr weit vorne.
Wir haben hier mal einen Hype ausredet, richtig schlimm.
Ja, was Hype ist Hype ausredet, das war einfach jetzt halt meine persönliche Meinung.
Du meinst den Schalke-Hype, oder was?
Nee, ich meine, ich bin ja einfach insgesamt gespannt gewesen, wenn er jetzt sagt, beide Ligen werden von einem Team dominiert, die anderen können alle nicht mitreden, ein paar coole Youngster dabei, ist es schon jetzt nicht mehr so begeisternd, wie ich eigentlich hoffte.
Aber ich bin ja trotzdem, also auch bei G2 bin ich ja gespannt, also ich weiß nicht, Wanda habe ich bisher immer für einen sehr, sehr guten Top-Laner gehalten, der hat ja auch auf den Worlds, war ja quasi aus meiner Sicht der Spieler von G2, der irgendwie als einziger recht solide Leistungen abgerufen hat. Und wenn du jetzt aber sagst, der spielt momentan sehr viel WoW, bin ich tatsächlich auch mal gespannt, was der dann da im Spring Split abruft. Und auch ich frage mich tatsächlich, wie passt Reckless da in dieses Roster rein? Also der irgendwie in meiner Wahrnehmung immer so ein Beamten-ADP-Carry ist.
Ist er auch.
Sehr richtig.
Und dann da mit diesen Clowns zusammen.
Ich frage mich aber trotzdem, warum ihr alle so das so spannend findet, ob jetzt, also bei League of Legends, wer da jetzt gewinnt, weil als Außenstehender, der irgendwie so, das irgendwie so seit 2-3 Jahren, jetzt also 2 Jahren verfolgt, ich habe immer nur G2 gewinnen sehen, also immer. Und warum sollte es jetzt anders laufen? Also weil ich finde so die Spannung in der Hinsicht ist irgendwie komplett draußen.
Die Galionsfigur, der Captain von G2, hat das Team gewechselt.
Ist nach Amerika. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber so,
und da ist die Frage, ob sie ja das Ganze, also die Performance, denn halten können.
Okay.
Und die Galionsfigur wiederum von Fnatic ist jetzt zu G2.
Ja, ich sehe das ein bisschen nüchterner. Ich
finde
wiederum ganz spannend, wen Fnatic geholt hat, vor allem als Coach. Dieser Yamato, weil ich ja eher so auf die Production gucke. Ich finde, was der sagt, ist immer sehr, sehr klug.
Mhm.
Und ich weiß nicht, inwiefern das quasi einen Unterschied macht bei einem schon sehr guten Team, Fnatic, ob er es quasi schafft, dann auch so Spieler nochmal so anders zu formen, so bin ich sehr gespannt.
Also ich weiß nicht, ob ihr wusstet, aber Fnatic hatte davor, letztes Jahr, auch einen sehr, sehr guten Coach mit Missy, mhm, ja. Einer, der auch also bei den, also unterhalb der Spielerschaft einen extrem hohen Ruf hat,
okay.
Weil er ein sehr, sehr smarter Typ ist. Und der ist nicht gegangen, weil die Ergebnisse schlecht waren, sondern weil Perks gesagt hat, ich komme zu Cloud9, okay. Aber wir nehmen uns dann den Coach mit, weil er hat früher zusammen mit dem auch in dem Team gespielt. Und der derzeitige AD-Carry von Cloud9 hat auch zusammen quasi, also Missy, der okay. Coach von Fnatic, war quasi der Support vom derzeitigen AD-Carry von Cloud9. Und zusammen mit Perks haben sie früher bei G2 gespielt. Das ist quasi so eine okay. Dreier-Clique, die jetzt wieder versammelt ist, so drei Freunde. Das okay. Einzige, was noch...
Ja. Nee, sag du das erst zu Ende. Ich bin nur gerade beim Thema Dreier-Clique aufmerksam geworden.
Okay, das Einzige, was ich noch sagen will zu Fnatic, was vielleicht ganz interessant ist, du hast gesagt, dass Fnatic, also das Reckless eher so ein Beamten-AD-Carry ist. Jetzt haben sie sich Upset geholt. Und Upset ist jemand, der viele Ressourcen fordert. Was Reckless eher nicht mehr gemacht hat. Reckless war eher der Typ, der hinten stand und dann im Late Game gecarried hat. Und Upset möchte von Minute 1 an eigentlich Aufmerksamkeit bekommen und dass das Spiel über die Botside läuft. Das heißt, es könnte diesen Playstyle von Fnatic ein bisschen verändern. Mal gucken, das wird interessant. Ist die Frage, ob das mit Selfmade dann zusammenpasst oder nicht. Ja, wir werden sehen. Achso, und eine letzte Sache muss ich noch sagen, zu dem, ob Reckless zu G2 passt oder nicht. Es gibt ein längeres Interview, zweiteilig, was der Head of G2 Content gemacht hat. Und das geht etwa eine halbe Stunde, ist auf YouTube verfügbar und da geht es einmal um die Gründe, weswegen Reckless gegangen ist von Fnatic und einmal quasi die Perspektive aufs nächste Jahr mit G2. Und da spricht er das halt selber auch an, dass eigentlich, also das Spielerische ist überhaupt keine Frage, dass sie das Top-Team sind, sondern die größte Frage, die er sich selber auch stellt, ist, ob er von der Mentalität da reinpasst, weil es ist halt wirklich ein Clown. Ja.
Du wolltest was sagen.
Wann fangen die Spiele wieder an?
Mitte Januar.
Ende Januar oder so.
Ende?
Okay. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde das total spannend, jetzt auch gerade die Diskussion, es tut mir leid für alle nicht-League of Legends-Fans da draußen und vor allem für Yannick, dass wir irgendwie da jetzt gerade so uns auf dieses eine Spiel konzentrieren. Aber ich finde es mega geil, dass wir halt gerade diese Gespräche führen, weil die kannst du natürlich auch irgendwie im klassischen Sport führen, Klammer auf bei mir, Fußball, Klammer zu, aber irgendwie nicht so in diesem Wirkungsgrad, irgendwie, was natürlich vielleicht auch mit der Mannschaftsgröße so ein bisschen zu tun hat, dass ein Spielerwechsel nicht unbedingt dann irgendwie ein Fünftel der Mannschaft ausmacht, sondern halt nur ein Elftel und vielleicht sitzt er ja nur auf der Bank, aber finde ich total geil gerade. Was ich aber beim Thema Dreierklicke noch kurz sagen wollte, die hat sich Schalke ja jetzt quasi auch wieder zusammengebaut. Und zwar ist der Manager, der Mertan Riverdi, mit Abedagge und Broken Blade. Die sind irgendwie so aus Zeiten von Beşiktaş, glaube ich, noch, wo die sich kennengelernt haben. Die haben auf jeden Fall so Fotos auf Twitter gepostet. Und Gilius hat mir erzählt, kleiner Spoiler auf unsere kommende Folge Anfang Januar, der hat gesagt, dass seine Bedingung war, dass er bei Schalke verlängert, dass Abedagge bleibt und dass Dylan Falco der Coach bleibt. Das fand ich auch
spannend. Also siehste, ich sag dir, Schalke.
Also, die Botlane ist für mich so eine kleine Wundertüte. Ich weiß nicht, was dieser Limit heißt, der, glaube ich, oder der Support, den sie jetzt geholt haben.
Von SK.
Oder? Von SK, genau. Ja. Genau, den haben sie geholt. Und Neon ist ja, glaube ich, nee, wer ist der AD Carry jetzt? Ist es Neon? Ich glaube. Auf jeden Fall, da kann ich jetzt skillmäßig nichts zu sagen, aber klar, irgendwie, wenn Mitte und Jungle sich so verstehen, wie sie es bei Miracle Run gemacht haben mit Gilius und Abedagge, und wenn dann auch noch Broken Blade irgendwie mit Abedagge gut harmoniert, dann könnten sie irgendwie um die Topside herumspielen. Ja. Ich frage mich, was das, also Gilius war, wie gesagt, auch sehr begeistert und angetan von Dylan Falco und seiner Arbeit. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen fragwürdig mit Blick auf den letzten Spring Split und auf den Summer Split. Aber da bin ich bin wirklich sehr gespannt, was Schalke reißt, und ich hoffe es sehr für sie, dass sie es zu den Worlds packen. Und ich hoffe auch noch sehr für sie, dass ja Corona jetzt nicht irgendwann das Ende dieses Projekts bedeutet, gerade wenn die Fußballmannschaft in die zweite Liga absteigen sollte. Das wäre nämlich schade.
Aha, ja. Das wäre sehr schade, tatsächlich.
Also das finde ich tatsächlich ganz global für deutschen E-Sport dann schade, weil die Bundesliga-Vereine da ja insgesamt sehr zurückhaltend sind und Schalke das Vorzeigebeispiel ist, was sich da mehr getraut hat. Und wenn die dann sämtliche Lizenzen in alles verlieren, das wäre schon übel. Aber eigentlich ist das, finde ich, eine coole Geschichte, ne? Dass sie sich so ein LCS-Europe-Team damals noch besorgt haben, abgestiegen sind und dann einfach da nochmal sich da reingearbeitet haben. Schon eine gute Sache.
Hätte ich auch nicht.
Die quasi dann aufgehört haben. Paris Saint-Germain zum Beispiel haben es auch probiert mit einem League of Legends-Team und haben es dann, ich glaube, nach anderthalb Jahren oder so wieder gecancelt. Und die hatten Lust da war es, glaube ich.
Vielleicht kennen wir ja Schalke aber auch in 10 Jahren nur noch für das League of Legends Team und nicht mehr für den Bundesliga. Ja, finde ich auch interessant.
Weitermachen ist nicht unwahrscheinlich.
Ja. Und ja, tatsächlich, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, weil du vorhin noch so mit Erwartungen auf 2021 angesprochen hattest, Steffen, finde ich spannend, welche Bundesliga-Vereine als nächstes den Schritt in den richtigen E-Sport wagen. Also.
Wieso hast du da Geheiminformationen?
Keine direkten. Eventuell weiß Janik mehr als ich, aber da weiß ich nicht, wie viel er sagen darf. Aber ich glaube, auch da kennt Janik jetzt keine Termine und keine konkreten Clubnamen. Aber wir haben auf jeden Fall mitbekommen, dass da immer mal wieder Gespräche geführt werden. Aber das ist ja klar, dass das ein Thema ist, was die alle beschäftigt.
Also gut, ich meine, den Eindruck habe ich so richtig nicht, ehrlich gesagt, weil die ja zumindest öffentlich vor allem immer auftreten mit einer krassen Distanzierung, ne? Also wir machen diesen Quatsch nicht, also für uns ist E-Sport nur Fußball oder also gerade noch FIFA, Sportsimulation und dann diese Geschichte mit dem Olympischen Sportbund, dass man da auch sich so krass dann einfach, also überzogen, finde ich fast, auf die eigene
Position darstellt. Das Konkurrenzprodukt teilweise zu ihrem eigenen klar. Kern.
Also, aber die werden mit Sicherheit, und das kann man ja sagen, ohne dass wir da mit irgendwem drüber gesprochen haben, ist das Projekt Schalke, werden die ja alle beobachten und gucken, ist das irgendwie was für uns? Und das sieht man ja auch irgendwie dann wiederum an Eintracht Frankfurt, wenn wir dann vielleicht als zweites Team da in dieser Reihe zu nennen sind. Dass da auf jeden Fall irgendwie, also dass wir sich damit beschäftigen. Und ich glaube, dass das so in der Außenwahrnehmung, was du jetzt gerade sagtest, Nomi, dass das halt einfach ein paar laute alte Herren sind, namentlich Aki Watzke und Uli Hoeneß und die Leute beim DUSB oder meinetwegen auch bei den Fußballverbänden, die halt was zu sagen haben. Aber ich glaube, dass halt unter der Oberfläche da sehr viel mehr gemacht wird, weil es da halt junge Leute gibt, die in den Marketingabteilungen sitzen und sagen, das wäre doch was für uns. Und sich da dann auch treffen und verhandeln.
Was das angeht, würde ich einfach nochmal St. Pauli jetzt hervorheben, die neue Initiative ins Leben gerufen haben, wo sie ein Prime League Team gestellt haben. Ich weiß nicht, ob sie zweite oder dritte Division sind und da tatsächlich dann Tryouts machen, Open Tryouts für Spieler und diesen Grassroot-Ansatz machen mit eigenen Castern, die aus dem Millantor casten, also wo du dann halt quasi auch so zumindest diese Transferansätze hast. Ja, mal schauen, wie das entwickelt. Ob das Erfolg hat und langfristig da ist oder nicht, wird man sehen, aber.
Mit MTV zusammen. Einfach grandios. Auch nur gute Gefühle.
Aber also ich meine, das andere Beispiel, da wäre natürlich 60 München und Penta, was ja irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt.
Oh, das weiß ich nicht. Jedenfalls nicht genauer. Also wie ist da die Zusammenarbeit?
Also Penta ist damals auf 1860 zugegangen und hat quasi gesagt, hier wollen wir nicht was zusammen machen. Und das Roster heißt ja, glaube ich, deswegen auch 1860 Penta. Und das sind ja so ein paar Spieler über Deutschland, über Österreich verteilt. Ich weiß gar nicht, in welcher, die spielen auch irgendwo in der Prime League, wahrscheinlich zweite Division oder sowas.
Also ich habe wirklich keinen Plan. Trifft mich
völlig. Die haben aber, ich dachte, die hätten in der Pro-Division angefangen. Auf jeden Fall haben die damals dieses Team gegründet. Und wie halt so die Pressearbeit von 1860 München ist, haben die groß verkündet, dass sie nächstes Jahr Meister werden wollen. Worüber ich tatsächlich auch, deswegen weiß ich das überhaupt, einen Artikel für die SZ geschrieben habe, weil die größenwahnsinnigen 60er sind natürlich Lieblingsthema des Sportteils da.
Weißt du, wie geil, das ist für mich quasi regional nicht erfassbar, aber das ist großartig, hatte ich keine Ahnung von, dass man 1860 immer hatet.
Ja, es gibt eine Kauf von Köln, ne? Und SK Gaming.
Jetzt genau, auch so. Stimmt.
Ja, und also es ist nicht ganz so prominent, weil es immer noch weiter unter SK Gaming läuft, aber zumindest auf den Socials und so, ja, sieht man das schon häufiger.
Na gut, Getting There.
Genau, es ist halt irgendwie ein langsames Herantasten. Ich habe jetzt gerade mal kurz noch nachgeguckt, also Penta 1860 spielt tatsächlich in der Pro Division, in der Prime League.
Ja, sind aufgestiegen unter Skandalen. Also Skandal
unter tatsächlich. Skandal?
Einer der letzten. Was war da? Posts im, auf dem Discord, von Naomi. Wenn ihr im E-Sport-Eintopf unter Ding seid, da gibt es einen Bericht, dass der Support-Spieler von Penta ein anderes Team, mit dem das Gegnerteam gescrimmt hat, unter Druck gesetzt hat, die Scrim-Results zu leaken, sodass sie 2 Tage vor dem Qualifikationsmatch Lineups gesehen haben, die Gegner gespielt haben.
Ja, wirklich? Geschichte. Das ist ja mal eine Geschichte.
Das klingt ja kann fast nach nicht. CS.
Ja, es ist tatsächlich eine Sache. Ja, worauf freut man sich nächstes Jahr? Habt ihr noch was dem Ganzen hinzuzufügen?
Ja, nichts Konkretes. Also klar, doch, ich freue mich auf TI10 und hoffe, dass das stattfindet. Mit Rekordpreisgeld von über 40 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich schon auch nochmal eine, also klar, es ist letztendlich Marketing, aber ich finde es trotzdem irgendwie immer eine schöne Hausnummer, mit der man auch journalistische Redaktionen immer überzeugen kann, darüber einen Beitrag zu machen. Und ansonsten hoffe ich tatsächlich, dass irgendwie wir auch mal mehr Pro-Gamerinnen sehen. Da hatte ich irgendwie Ende letzten Jahres, als wir mit unserem Podcast angefangen haben, und dann kam ja, die hatten wir auch im Interview, die Maestra, die dann in der Prime League gespielt hat, in der First Division war das, glaube ich, die aber jetzt nicht mehr aktiv spielt, soweit ich das weiß. Und dann auf der anderen Seite die Hearthstone-Weltmeisterin ist doch auch eine Frau, oder? Lion hieß die so?
Lion, ja.
Also da hatte ich mich irgendwie Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres drauf gefreut, dass das hoffentlich so ein Startschuss ist, dass das mehr wird. Das ist jetzt irgendwie leider nicht passiert. Vielleicht liegt das auch an Corona, keine Ahnung. Auf der anderen Seite gibt es in diesem von Yannick eben zitierten Eli Geller Cup auch eine Spielerin, die beim Focus-Clan FIFA spielt. Also das ist das Team vom Weltmeister von Mo Aubameyang. Und insofern hoffe ich, dass irgendwie Frauen in der Szene noch präsenter werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie ihr dazu steht, aber fände ich eine krasse Bereicherung für den E-Sport. Das ist so ein bisschen so eine abstrakte Hoffnung von mir.
Finde ich auch. Ja, ist tatsächlich ein Thema, über das wir immer wieder sprechen wollten, auch länger sprechen wollten, weil das ist halt so ein Fass, was man aufmacht. Aber es ist immer so eine Sache, wenn 4 Dudes darüber sprechen. Ja. oder 2. Aus meiner Sicht zum Beispiel, ich bin kein... Also man müsste mich überzeugen dafür, dass es Frauenligen gibt. Ich weiß, dafür gibt es gute Gründe, aber ich finde, dass sie theoretisch ohne Probleme bei den Männern eingegliedert werden könnten. Ja, also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum nicht. Aber es gibt natürlich sehr wenig... Vorbilder, denen dann junge Mädchen auch hinterher eifern können. Und es ist ja nicht so, dass man sich einfach entscheidet, Profi zu werden. Und dann ist man nach einem Jahr Profi. Das heißt, selbst wenn du jetzt diese Vorbilder hast, wie Lion oder Gregory zum Beispiel in der Overwatch League, früher gab es Hafu, ist jetzt Content Creator. Also es gibt ja diese vereinzelten Ausnahmen. Es braucht einfach eine lange Zeit, bis dann der Nachwuchs kommt, der da wirklich in die Fußstapfen tritt. Also ja, es würde mich mega freuen. Auf geht's, mehr Frauen in E-Sport. Aber wie man das am besten bewerkstelligt, ist schwer.
Ich finde tatsächlich eigentlich, dass E-Sport da in anderer Hinsicht auch gar nicht so schlecht ist, weil wenn ich mir Football oder Fußball oder sowas angucke und da immer die männlichen Kommentatoren und die männlichen Analysten im Studio und so weiter miteinander reden, und ich glaube, da gab es doch jetzt neulich dieses unfassbare Interview mit, wie heißt er noch? Das Fassbinder? Nee.
Ah. Ich weiß, welches du meinst, aber ich weiß auch
der Mann, der immer diese nach der WM-Sendung gemacht hat und mit
Weizen trinken.
Genau. Baldi. Der hat sowas Baldi gesagt. Nee, also eine Frau als Bundestrainerin auf keinen Fall in den nächsten 100 Jahren so ungefähr. Also das Interview war heftig. So weit sind wir noch nicht und so.
Wahnsinn. Okay.
Und was das angeht, ne, also ich bin deswegen, also Shox nimmt ja durchaus diese Rolle auch an, und es gibt andere, die das nicht unbedingt wollen, diese Vorbildrolle. Aber ich finde halt, es gibt ja wahnsinnig gute Kommentatorinnen und Analystinnen, und insbesondere auch in der CS-Welt gibt es da einige, die
Also wo einfach das Geschlecht eben keine Rolle spielt, die einfach gute Arbeit machen und die halt nicht dahingestellt werden, was es sich nur um eine Frage dem Spieler zu stellen und schön auszusehen, ne? Sondern eben aufgrund der Qualität ihrer Arbeit. Und es gibt ja einige dieser Beispiele, aber klar, wie würde ich das mittragen, dass man hoffen kann, dass es einfach nur noch mehr gibt. Es gibt tatsächlich ein Valorant-Team, ich kann aber nicht so richtig beurteilen, wie gut die sind, aber die Clips sehen für mich so aus, dass es ziemlich gut ist.
Ja, gut. Ja, dann.
Gutes Editing, sag ich mal.
Gut geschnitten.
Nee, aber das Team wurde eingekauft von Cloud9, immerhin. Also es gibt zwei Cloud9 Valorant-Teams. Okay. Ja. Und das eine ist eben dieses Frauenteam. Und die müssen sich natürlich auch bescheuerten Kommentaren erwehren und so. Mhm. Aber ich glaube, also ich habe jedenfalls relativ wenig gesehen, was sozusagen ihre spielerische Qualität so komplett in Frage stellt. Und auch das ist ja kleiner Fortschritt immerhin.
Ja, ich finde, da müsste man verpflichtend irgendwie sagen, dass Top-Teams einfach auch Turniere spielen müssen, die mixed sind oder so, um halt einfach noch schneller mehr Frauen gutes, ja, einfach die Möglichkeit zu geben, sozusagen hochklassiges E-Sports Disziplin X oder Y zu spielen. Also ich verstehe nicht, warum es keine Mix-Turniere gibt zum Beispiel.
Weil ich verstehe, also die Ladder kennt kein Geschlecht. So. Und wenn du...
Genau, aber wo man halt eine Quote hat, also mit Frauen, dass man irgendwie sagt, so mindestens 30% oder so der Frauen sind halt Frauen. Das müssen ja nicht die offiziellen Turniere sein, sondern es können ja irgendwelche...
Aber da sind wir dann wiederum bei dem Problem, dass wir vorhin kritisiert haben, dass es eh schon zu viele Turniere gibt und die Spieler überlastet sind. Also da.
Ja, aber andere Promo-Aktionen passen ja auch noch irgendwie rein, oder? Also warum verbindet man das nicht mit irgendwas, was man sowieso machen muss? Hm. Nämlich Sponsor XY irgendwie präsentieren. Da könnte man ja wunderbar irgendwie hochklassiges Counter-Strike oder League of Legends oder so weiter abfeuern, wo die Leute irgendwie Spaß dran haben, so wo man sagen kann, genau. Und dann könnte man halt sagen so, hey, die und die hat es tatsächlich drauf, so die tryen wir jetzt halt irgendwie in dem Prime League Team oder keine Ahnung was. So, aber es findet ja nicht statt. Also wo soll man?
Ja doch, aber gerade bei Twitch Rivals findet es ja statt.
Eben die ganze Zeit. Und
das sind ja Fun-Turniere.
Es ist halt auch immer ein schmaler Grat, ne, weil man gleichzeitig ja nicht unterstellen will, dass nicht bei den normalen, also den eigentlichen Events mit gestritten werden könnte. Aber klar, also darüber haben Nini und ich auf jeden Fall schon häufiger geredet, dass da beide
sehr, sehr häufig offline,
ja. Ein bisschen schwierig sind. Also man möchte ja aber zumindest die Frauenteams dann trotzdem auch ganz normal bei den Wettbewerben, bei den Qualifiern, was weiß ich, für die Major trotzdem mitspielen sehen. Und es kann ja solche Promo-Events nebenbei auch geben.
Müssen dann halt Leute zuschauen, damit sich die lohnen.
Na gut, aber das Problem haben ja die Frauenteams häufig nicht unbedingt. Sind andere Zuschauer sicherlich, aber...
Ja, weiß ich nicht. Kann ich schwer beurteilen. Also ich weiß, dass bei diesem Game Girl Festival in Dubai, da hat fast keiner zugeschaut. Und das waren reine Frauenteams, die gegeneinander gespielt haben. Das waren, glaube ich, 4 Teams. Gut, die Production war
unter aller Sau.
Das war wirklich so eine krasse
Katastrophe. Da reingeguckt.
Das war einfach nur krass.
Das war irre, ja. Aber da haben sie es halt auch probiert, ne? Vor allen Dingen auch mit Frauen als Castern und so. Das war schon, also nicht ausschließlich, aber war schon sehr darauf fokussiert, aber war dann halt einfach nicht so clean umgesetzt, wie man sich das gewünscht hätte.
Mhm. Ja, es gab ein Counter-Strike-Female-Team, was jetzt irgendwie Dreamhack Open gespielt hat, glaube ich. Haben sie leider ausgeschieden, aber das war zumindest mal wieder so Female-Counter-Strike, was irgendwie ganz, ganz gut war. Die haben ein, zwei ganz gute Runden abgeholt, aber ja, es sind halt wenige immer noch, die spielen. So, man sagt.
Ja, wir sind alle, ne, wir blicken zurück auf 15 Jahre und man hat mit den Freunden LAN-Partys gemacht. Da war Gaming aber auch nochmal, hatte nochmal einen komplett anderen Stand, wenn man sich überlegt hat, wie krass sich das auch gesellschaftlich verändert hat. Es ist jetzt viel eher und ich denke, dass, ja, vermutlich in den Schulen heutzutage spielt die ganze Klasse Fortnite, ja, das ist vollkommen egal. Aber Warcraft 3 früher kannte ich eine, die mit uns gespielt hat, so, aber die anderen Mädels nicht.
Ja. Ja, ich frage mich immer, warum, also ob es nicht vielleicht auch an den Spielen liegt. Das ist so was, was ich noch nicht so verfolgt habe, diesen Gedanken, aber wo ich mir auch noch vorstellen könnte, dass man dazu mal was macht. Ob nicht einfach so die Spiele so einfach von Männern gestaltet wurde und deswegen halt vornehmlich halt Männer ansprechen.
Meinst du von der Ästhetik oder vom Gameplay? Von der Ästhetik
glaube ich, die Antwort zu wissen.
Okay.
Aber ich meine eigentlich die Mechanik.
Okay.
Wie Spiele funktionieren, aber das.
Ja, da ist immer schwer auch auseinanderzuhalten, was Rollenbilder sind, ne, und was tatsächlich irgendwelche Veranlagungen sind, die da unterschiedlich ausgeprägt sind.
Ja, aber sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend.
Es ist auch schon im Chat ein bisschen, hat es zur Diskussion geführt.
Ja.
Das richtig überblicke.
Ja, aber ist mal gefährlich, da muss ich mal die Hälfte von den Leuten bannen.
Ja, dein Chat ist ja sehr human.
Ja, Neffi spielte im Heroes-Team von My Insanity. Die weiß, wovon sie redet.
Ja.
Ah ja. Sehr gut. Sehr zu begrüßen.
Schöne Folge.
Ja, wir haben jetzt hier 2 Stunden geschnackt. Gibt es noch ein wichtiges Thema, was ihr noch für das Jahr rückblickend oder nach vorne schauend einbringen wolltet? Oder reicht es auch langsam und der Glühwein ist kalt?
Der Glühwein ist vor allem leer, das ist das größte Problem.
Ja.
Case
bestätigen.
Ja, irgendwie, also vorausblickend vielleicht noch so ein bisschen bin ich vor allem gespannt, wie sich halt, also wir haben ja ein paar sehr stabile Spiele, so wie Counter-Strike, League of Legends, meinetwegen auch Dota, wo jetzt vielleicht nicht ganz so viel passiert wie bei den anderen beiden, aber man muss irgendwie keine Angst haben, dass diese Szene über Nacht stirbt, aber tatsächlich irgendwie was halt so mit schon existierenden Spielen passieren wird, sagen wir Rocket League, Age of Empires hatte ich vorhin kurz angesprochen, finde ich auch spannend, da gab es irgendwie mal so einen Push, also unter anderem, dass das Team um Viper und Neely ja zu Gamers Legion gewechselt ist, also dass da irgendwie noch was zumindest so in die Richtung passiert, finde ich irgendwie cool. Und es soll ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Age of Empires 4 rauskommen. Und ich glaube, Microsoft hat das auf dem Schirm, dass es da irgendwie eine E-Sports-Community gibt, die auch auf dieses Spiel drauf schaut und dass es halt eine Lücke gibt mit RTS-Spielen, die es zu füllen gilt. So.
Mhm.
Auf jeden Fall, das sind irgendwie so Spiele. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich Valorant entwickeln wird. Ob da jetzt irgendwie die ersten richtigen Turniere, die Riot ausrichtet, ob die tatsächlich da nochmal das Shooter-Genre aufwirbeln im E-Sport oder ob es dann doch wieder so ein bisschen veräppt. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben.
Ja, also dieses eine Event war jetzt ja wirklich überraschend krass, wie gut da Valorant plötzlich auch zuschauermäßig abschnitt und so. Das hätte ich echt nicht gedacht. Was Rocket League angeht, bin ich tatsächlich, da schiele ich immer ein bisschen auf euch und bin so ein bisschen gespannt, wie sich das da weiterentwickelt, weil ich da eigentlich selber keinen Zugang habe. Ich habe tatsächlich aber einen Content-Request für also meinen eigenen Kanal, mal Rocket League zu spielen, mit meinem Bruder nach Möglichkeit und also zumindest werde ich es mir mal ein bisschen genau angucken. Und ich finde, was ich so aus euren Folgen so rausgehört habe, ist, dass sich das eigentlich insgesamt ganz gesund entwickelt, auch wenn, wenn ich das Interview richtig im Kopf habe, das ist ja schon ein bisschen länger her, waren die Ansprüche relativ hoch der Spieler, dass man halt sofort auch ein Riesen-E-Sport werden könnte. Und gefälligst die Firma da mehr investieren könnte und so weiter, wo ich halt das Gefühl hatte, seid froh über das, was ihr da kriegt. Aber das, also es wirkte erstmal so, als würde das ganz sympathisch wachsen, so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich aktuell im Kopf habe. Ich meine, dass ihr irgendwie in einer der Folgen aktuell was gesagt hättet zu Rocket League.
Ja, eigentlich schon. Das ist ein ganz guter, wachsender E-Sport, einfach weil er halt sehr zuschauerfreundlich ist.
Aber das ist halt das, wo ich mich wundere immer noch, dass da nicht mehr passiert.
Ja, aber also, ist ja jetzt gerade was passiert, oder? Ich meine, Rocket League ist jetzt Free-to-Play gegangen. Ich glaube, vor wie lange ist das her? 2 Monate oder so? Und das ist ja ein Riesenschritt. Und das über einen Epic-Launcher, ja, wo du die ganze, mal vor allen Dingen eine jugendliche Zielgruppe. Ich sag mal, Steam haben jetzt eher noch die älteren Leute, die sind damit aufgewachsen. Jetzt hast du den Epic-Launcher, wo die ganzen, ich sag mal, Kids dann auch noch gefischt werden, dadurch, dass es jede Woche neue For-Free-Games gibt. Also, ich sehe da recht positiv in die Zukunft von Rocket League.
Ich meinte tatsächlich, dass da strukturell zum Beispiel von den Bundesligisten nicht mehr passiert. Also es gibt ja genug Bundesliga-Vereine, die sagen, League of Legends ist ihnen zu brutal, weil es halt da immer noch ums Töten geht. Und da ist das, was Yannick ja gerade angesprochen hat, ist Rocket League einfach vermarktungstechnisch ideal. Und noch dazu kommt, dass du Rocket League halt verstehst. Einfach so. Also ich kann meine Mama oder meine Oma von Fernseher setzen und die checkt, was abgeht, weil es halt einfach so selbsterklärend ist. Und das ist ja ein Mangel, den sehr viele andere E-Sports-Spiele mitbringen, dass man das eben nicht kann. Deswegen verstehe ich nicht, warum es nicht von außen mehr gepusht wird, aber du hast natürlich recht, Nunja, es muss vor allem erstmal von innen die Community nachkommen und es muss vor allem genug Spieler geben, damit das Skill-Ceiling noch mehr steigt.
Also ich muss sagen, was das Skill-Ceiling angeht, bin ich schon seit Jahren, immer wenn ich Rocket League gucke von Leuten, die das Spiel können, denke ich mir, was?
Ja, das stimmt.
Wie crazy seid ihr? Mhm. Aber es ist natürlich, ich bin eher gewillt, auf was zu klicken, wenn ich sehe, da gucken 50.000 Leute, was gucken die sich da gerade an, als wenn da 50 Leute auf dem Kanal sind. Da muss einfach ein Wumms hinter sein, ja. Und das kriegst du natürlich eher mit Free-to-Play, keine Frage.
Das stimmt.
Eine Sache, auf die ich mich freue, das ist dann das Letzte, glaube ich, was ich da reinschmeiße, was das angeht, ist Fortnite, die Weltmeisterschaft. Weil ich muss sagen, die allererste Weltmeisterschaft, die Fortnite gemacht hat, fand ich beeindruckend. Fand ich wirklich beeindruckend, weil quasi ohne irgendwie was aufgebaut zu haben, Battle Royale ist wirklich, finde ich, die Königsdisziplin, wie du das auch noch als Spectator, also wie du das Spectatoren verkaufst. Und moderierst, ist richtig, richtig schwer. Und ich finde, die haben, ja, die erste Weltmeisterschaft haben die einen ziemlich guten Job gemacht. Und jetzt mit einem Jahr Pause und vor allen Dingen, nachdem zumindest in meiner Bubble, sage ich mal, also es wirkt so, als hätte der Fortnite-Hype grundsätzlich ein bisschen abgenommen, bin ich gespannt, was sie dann in ihrer zweiten Weltmeisterschaft machen, wenn man zweite Weltmeisterschaft nennen kann. Also, ich sag mal, zweite Offline zumindest. Also Gesamtpaket technisch. Production, Cast, Format.
Die werden auf jeden Fall die Viewer bekommen, ne? Die sich viele andere E-Sports wünschen. Einfach weil super krasse Streamer dabei sind, die das Ding pushen werden. Tut wahrscheinlich allen ganz gut, dass es das gibt.
Weil da auch spannend ist natürlich, dass so Leute wie Mickey da auch so jetzt zweifelnd drauf blicken. Also müssen sie, ich glaube, sie sind dann schon auch auf dem Prüfstein, da einfach ein gutes Event zu machen und es hinzukriegen, dass da gerade balancemäßig alles in Ordnung ist und nicht, dass es sich irgendwelche Schwerter im Spiel sind, mit denen man alle Gegner one-shottet und so.
Ja, das stimmt. Ich glaube, da kommt es aber auch, also die nehmen natürlich alle mit, dann alle Streamer, egal, ob sie das kritisch sehen oder nicht. Das ist halt wie die FIFA-Packs, ne? Das ist halt einfach...
Klar, auf jeden Fall.
Content for free, genau, ja.
Content is king.
Na gut, und dass das geht, ist natürlich großartig. Also, das ist ja bei anderen Spieletiteln einfach alles andere als selbstverständlich. CS ist jetzt ja so halb und bei League zum Beispiel ist es ja ein großes Problem. Es ist jedenfalls sehr fragwürdig, dass nur so irgendwie 2 der größten Streamer ab und zu mal ein Spiel restreamen dürfen, einen Tag später oder so.
Nur in Amerika.
Genau, also mit dieser Einschränkung noch, also... Naja, es ist schade einfach teilweise, aber andererseits lebt dann halt das Produkt natürlich stärker aus sich selbst heraus. Naja.
Auf was freut ihr euch denn ganz privat zu zocken nächstes Jahr? Habt ihr irgendwelche Ambitionen?
Tatsächlich bei mir ist es immer, ich streame tatsächlich, was ich einfach selber gerne spiele. Also ich streame und spiele TFT. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass es einen Observer-Modus gibt. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Offstream spielen kann, wo ich häufig sehr viel konzentrierter spielen kann, ein bisschen höher im Ranking komme und ein bisschen nebenbei WoW zugegebenermaßen.
Nimmst du dir vor, für Set 4.5 dann auch Punkte zu sammeln für die WM-Qualifikation in TFT?
Ja, aber habe ich letztes Mal auch und habe keine Punkte gesammelt. Also irgendwie.
Kasper fragt auch aus Eigeninteresse.
Ja.
Sammelst wir du haben tatsächlich auch Punkte?
Wir haben mal überlegt, ob wir eine Folge darüber machen wollen, dass man das einfach versucht, so, weil ich glaube, dass TFT momentan so das die einfachste noch Disziplin ist, wo man zumindest theoretische Chancen hätte, aus unserer Sicht, um irgendwie zur WM zu fahren, einfach weil der Spielerpool zum einen natürlich nicht so groß ist und auch weil man sich nicht mechanisch irgendwas antrainieren muss, da bin ich natürlich viel zu langsam, sondern wenn ich genügend Zeit hätte und mich ins Spiel reinfuchsen könnte, dann wäre es vielleicht schon möglich, irgendwie sich mal auf Grandmaster oder Challenger hochzuarbeiten.
Also das glaube ich schon, aber also was ich da relativierend sagen würde, ist, bei jemandem wie Solo-Gesang, der im deutschsprachigen Bereich zumindest den größten Stream hat, unterschätzt man so ein bisschen, weil der zwischendurch auch so chaotisch rüberkommt, dass der jeden Tag 20 Stunden investiert. Also der weiß, genau, was in Korea gespielt wird, der weiß, was in China gespielt wird und macht sich selber Gedanken und schreibt sich die Sachen zusammen. Die Zeit muss man erstmal finden. Aber klar, wenn das Talent da ist, wirst du auch mit 10 Stunden täglich da angreifen können.
Ich würde tatsächlich sogar ein bisschen widersprechen, was Mechanik angeht in TFT. Also ich bin bei dir, das ist mechanisch natürlich wesentlich unanspruchsvoller als andere Titel. Aber wenn du an der Spitze spielen musst, kannst du halt mit hohen APM trotzdem noch richtig viel rausholen, indem du dann halt schnell und wirklich konstant regelmäßig checkst, was die anderen haben und nicht nur alle 3 Runden, weil du gerade mal dran denkst oder weil du nicht genug Gold zum Rerollen hast oder sonstiges. Also ich glaube, wenn es dann, also du kommst sehr, sehr weit mit sehr viel Komfort, aber damit du dann quasi den nächsten Sprung machst, musst du dich aus der Komfortzone rausbewegen.
Absolut. Und ich stimme dir auch dir, Nomi, zu. Also das wäre dann ein Projekt, wo man wirklich, glaube ich, mal 1-2 Monate lang jeden Tag 12 Stunden mindestens oder nicht eher 20, wie du sagst, spielen müsste.
Also ich bin begeistert, wenn ihr das macht. Das würde ich auf jeden Fall mit Begeisterung verfolgen.
Ich fände es auch toll, aber ich weiß nicht, ob der WDR da so begeistert ist. Beziehungsweise ob der WDR sagt, kannst du schon machen, aber zahlen tun wir dir das nicht.
Wir zahlen die Aufnahme, ja.
Aber mein Ziel ist tatsächlich, dass ich da so, ich weiß gar nicht, bist du momentan Master? Ja. Dass ich gucke ab und zu mal in deinen Stream rein, wenn du TFT spielst. Habe Ambitionen, dich dann doch schon wieder einzuholen oder zu überholen. Ich war, bevor ich umgezogen bin im November, war ich mal Diamond 1 an der Schwelle zum Master und dann habe ich jetzt einen Monat oder anderthalb gar nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich mich langsam mal wieder reinfuchsen.
Challenge accepted.
Aber als wir ja mal 2 Runden zusammengespielt haben, als Anekdote dazu noch, hast du mich ja komplett nass gemacht. Ich bin, glaube ich, du bist Zweiter.
Die 2 Runden, 2 Runden gespielt.
Das ist immer schwer einzuschätzen bei mir, ob ich mich die 2 Runden konzentriert habe oder ob ich die 2 Runden ausnahmsweise mal Glück hatte.
Nun ja, bist du eigentlich mittlerweile überzeugt, dass TFT ein E-Sport ist?
Was macht denn ein E-Sport zum E-Sport? Das ist ja wieder bei der allgemeinen Frage. Also, sagen wir mal so, ist auf jeden Fall kein E-Sport, der von Riot supported wird. Das kann man festhalten. Und ansonsten, also ich bin fest der Meinung, also es gibt ja, also ist Hearthstone ein E-Sport? Ja, Hearthstone ist ein E-Sport. Also ist TFT auch irgendwo ein E-Sport. Mhm. Ja klar. Aber es ist also die Random-Komponente, die halt trotzdem mit reinspielt und die man nicht verneinen kann, die macht es halt irgendwo ein bisschen kaputt. Ich finde auch die Art und Weise, wie Crit funktionieren kann, selbst Crit in einem MOBA, finde ich, ist halt schwierig, weil ich komme ursprünglich von World of Warcraft und da gab es Dodge, Resist, Parry und Crit. So, das sind halt alles Random-Variablen, die nicht unbedingt dazu führen, dass immer der bessere Spieler gewinnt. Natürlich, über einen längeren Zeitraum fällt sich das so wie bei Poker, ja, dass der bessere Spieler dann die richtigen Entscheidungen trifft, weil er dann halt einfach ausrechnet, so, ne, was gibt mir langfristig den Win. Aber also ja, es ist ein E-Sport, aber gewinnt immer der beste Spieler? Nein.
Und Schach? Ist Schach E-Sport oder wird Schach E-Sport?
Naja, ich würde nicht sagen, dass es E-Sport ist, weil das E ja immer noch für Electronic steht, aber Schach ist auf jeden Fall hochcompetitive. Ja, also ich würde es nicht als E-Sport nennen, aber also ne, man kann es online spielen, aber es also ich habe höchsten Respekt vor den Leuten und ich sehe die als
also ich sehe Magnus Carlsen permanent missklicken bei seinen Online-Schach-Events. Insofern ist es für mich eindeutig ein E-Sport.
Ja, sehr gut.
Ja, ich würde auch sagen, dass wir bald zum Ende kommen sollten. Aber Yannick, du hast trotzdem ins Spiel gebracht, was du gerne nächstes Jahr spielen möchtest oder in den nächsten freien Tagen.
Ja, ich spiele über Weihnachten tatsächlich und die können mich alle auslachen. Aber ich spiele sehr viel Overwatch im Moment. Ich finde es einfach genial von der Spieldynamik und auch man kann super gut einfach mal so scrimmen nebenbei, also einfach mal so spielen. Man bekommt eigentlich immer sehr sympathische Leute. Großer Fan von Overwatch. Finde es unglaublich schade, dass das irgendwie verloren hat, aber ja, ich glaube daran.
Verfolgst du die Overwatch League?
Nee, gar nicht. Also
guckst du dann auch Matches oder so, oder spielst du es nur gern?
Ich spiel's einfach. Es macht einfach Spaß zu spielen.
Okay.
Kommt er zum Ende noch mit so einem überraschenden Leber.
Ich einfach nur, Overwatch kennt ja so keiner jetzt erwartet.
Ja, genau.
Derzeit spiele ich WoW. und warte eigentlich, dass League of Legends anfängt und mich wieder so catcht, weil ich brauche irgendwie... Ich brauche die Karotte. Ich muss irgendwie sehen, was andere Leute machen und
meinen
Appetit anregen. Und jetzt ist es natürlich so, es ist Downphase. Nebenbei guckt man sich das World First Race an. Ich weiß nicht, ob ihr euch das anschaut oder so ein bisschen verfolgt. Es gibt ja quasi dieses Wettrennen, wer zuerst auf der höchsten Schwierigkeitsstufe den Red Boss erlegt. Und es ist so, dass an Platz 1 die Amerikaner sind, die haben einen Tag Vorsprung und auf Platz 2 ist ehemalige Raid-Kader von Messet, größtenteils zu 95%. Gab es ja einen großen Skandal, den werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben. Und die sind halt aus Europa und sind quasi Echo.
Echo, okay.
Ja. Und ja, das Ganze wird auch gestreamt, ist... wenn man irgendwie in der Materie ist, ein bisschen spannend, aber wenn man absolut keine Ahnung nicht, hat, dann natürlich Lattenhagen. Ein bisschen raus, ja. Kann man nicht gucken.
Und was heißt, die sind einen Tag voraus, die haben einfach
ein paar Breaks mehr,
oder was?
Ja, es ist so, dass dieser Patch-Zyklus in Amerika immer am Dienstag ist, in Europa immer am Mittwoch. Das heißt, der Content wurde bei denen am Dienstag freigeschaltet. Und es ist auch so bei World of Warcraft, dass eine ID nennt man das, also dass die Woche dann halt immer an, entweder in Amerika am Dienstag und am Mittwoch resettet wird. Und du kannst in diesen Dungeon gehen, wo die Bosse stehen und die respawnen dann halt im Wochenabstand. Das heißt, dann müssen die wieder durchgehen, bekommen aber auch wieder neues Equipment von den Bossen, weil wenn du ihn einmal getötet hast, ist er halt weg und dann kannst du ihn erst nächste Woche wieder töten. Das heißt, die haben sich das maximale Equipment geholt, was man zu dem Zeitpunkt bekommen konnte, gehen dann da rein, laufen dagegen und dann ist es mathematisch halt so gut wie unmöglich zu schaffen oder vielleicht unmöglich zu schaffen. Aber mit dem zusätzlichen Equipment, was sie dann bekommen am Dienstag-Reset, haben sie dann eine höhere Chance, den Boss eventuell zu erlegen. Das heißt, sie sind halt 24 Stunden vorne, vor den Europäern.
Aber nicht, weil sie besser sind, sondern nur wegen des Patch-Zykluses.
Weil es Amerikaner sind und deswegen bekommen sie von Blizzard einen Vorteil. Um das Ganze skilltechnisch auszugleichen.
Könnte man noch einen anderen E-Sport auch machen.
Ja, es ist so wie überall. Seid ihr, das ist eigentlich auch nochmal interessant, seid ihr auch so EU versus NA, also seid ihr da mit Herzblut dabei, so wie Horde gegen die Allianz, oder also es gibt ja ne, Leute, die da sehr sehr mitfiebern.
Nee, bei dem Duell muss ich sagen, bin ich eher raus. Also Ich finde es lustig und ich liebe die Memes dazu, aber ich habe jetzt keine krassen Emotionen dazu. Also wenn es sich anbietet, würde ich schon einen Witz in die Richtung darüber machen, aber der kommt dann nicht von Herzen. Sondern für mich ist tatsächlich so in den vergangenen Jahren eher dieses Fnatic gegen G2 war vielleicht das präsenteste Duell, was ich im Kopf habe.
Okay.
Ja, ich versuche mich auch eigentlich eher so auf Spieler zu konzentrieren. Also ich finde die Storylines von Spielern eigentlich viel, viel geiler als alles, was draußen rum irgendwie artifiziell aufgebaut wurde.
Okay. Ja ich finde, also EU versus NA, finde ich, ist einfach ein Klassiker. Und wenn ich, also wenn ich zwei Teams sehe, zu denen ich keinerlei Verbindung habe, dann bin ich eher für die Europäer. Und Normie?
Ja, ich habe das natürlich immer zelebriert. Insofern, da stehe ich schon zu. Nee, also gerade so wie das auch gewachsen ist. In der StarCraft-Welt war es schon groß, aber in Heroes war es dann tatsächlich auch so, dass die Amis das extrem gefahren haben selber und dann auch noch die erste BlizzCon gewonnen haben und dann natürlich zu jedem Event immer ankamen und gesagt haben, die Europäer haben keine Chance, obwohl sie zu dem Zeitpunkt dann doch deutlich schlechter waren und immer abgehängter wurden. Und also dadurch, dass mein Verständnis durchaus auch ist, dass die meisten Amis das auch mit Humor nehmen, finde ich, darf man da feuern. Und aber also ich glaube, dass die wenigsten da irgendwie was Blutiges mit meinen. Aber,
ja, nee, blutig überhaupt nicht.
Ja, also Hohn kann ja diese, kann ja dazu übergehen, zu so einer wirklich fiesen Variante. Und also das ist zum Beispiel bei den League Worlds ja mal ein bisschen schade, wenn es dann dazu umschlägt, ne, dass man die NA-Teams dann wirklich nur noch am Boden liegend fertig macht. Und das, finde ich, muss dann nicht mehr sein. Also insofern, ich bin dann, was das angeht, nicht inbrünstig dabei, aber ein bisschen damit Spaß haben auf jeden Fall.
Ja. Und irgendwie der Power of Evil hat es ja auch bei uns im Interview gesagt, irgendwo hat er da, finde ich, schon recht, dass halt EU und NA halt in den letzten Jahren gezeigt haben, dass es noch zwei stärkere Regionen als sie gibt und dass irgendwie das halt so ein Nebenschauplatz letztendlich ist. Also sie müssten sich halt eher darauf konzentrieren, China oder Korea mal wegzuhauen, aber na gut.
Sowieso spannend, also jetzt explizit auf League of Legends bezogen, weil der Anteil von amerikanischen und kanadischen Spielern in der LCS ja doch relativ gering bemessen ist und von Jahr zu Jahr auch sinkt.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend.
Ja, wir können ja eh immer weiterreden. Das ist ja, irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen. Hat mir unendlich viel Freude bereitet auf jeden Fall, dass ihr da wart. War sehr witzig, mal zu plaudern.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es wirklich toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. So unendlich Zeit auch noch. Ich hatte vorher schon überlegt, ob ich euch fragen sollte, ob eine Stunde okay ist oder... aber jetzt hatte ich die letzte Stunde das Gefühl, ihr habt doch noch weiter Lust gehabt.
Ja, ja. Ja, so wie Nunja eigentlich sagt, man findet halt immer irgendwie noch ein Thema, wo man was zu sagen könnte. Ich hätte jetzt auch weiter noch Lust, aber ja, ich bin auch froh, jetzt mal was zu Abend zu essen.
Okay, das seid ihr erlaubt. Ja, vielleicht haben wir nächstes Jahr die Gelegenheit, uns mal irgendwo zu treffen bei irgendeinem Event. Dann, so haben wir nämlich ja ursprünglich angefangen, dass wir uns dann nachts immer noch so lange unterhalten haben, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen es irgendwie in professionelle Zeiten binden.
Okay. Ja.
Das waren Kaspar von Au und Yannick Hanebohn vom Unmuted Podcast. Die haben gerade schon ein bisschen erzählt, dass sie nicht nur das mit Funk machen, sondern zusätzlich auch noch Funk richtig Druck macht, dass gefälligst alle bei Spotify folgen müssen. Ich packe euch dann nochmal den Link in den Chat und ich packe den auch bei YouTube natürlich in die Description.
Damit und am besten von jetzt an, sorry, wenn ich da kurz einhake, von jetzt an 24/7 einfach Folgen im Hintergrund laufen lassen. Es stört gar nicht so als leichtes Hintergrundgeräusch und da profitiert der Podcast sehr von.
Ihr müsst das einfach laufen lassen und natürlich geht das auf die Nerven, aber ihr könnt die individuellen Tabs muten. Ja?
Genau.
Und das ist halt einfach der Trick. Das heißt, Playlist anmachen, den Tab muten und was Gutes tun.
Ich kann aber tatsächlich auch sagen, insbesondere die Folge zu den Gehaltsentwicklungen im E-Sport von vor so 4 Wochen so grob, kann ich empfehlen. Also wenn ihr eine Folge sucht, mit der ihr anfangen könntet, die würde ich einbringen.
Ja, und ich würde sagen, Burnout im E-Sport, beste Folge. Und dann könntet ihr auch noch antweeten, dass euch das zu kurz war. Mit den Rücken stärken.
Veröffentlicht Rohmaterial.
Genau.
Ah, das ihr müsst eigentlich so einen zweiten Channel machen, wo ihr einfach, ne, dann so...
Ja. Für die Hardcore.
Ja, genau.
Für die Ultras.
Und für die Ultras. Für die kaputten Leute. Genau, die,
ja.
Ne?
Ja.
Wollt ihr sonst noch was loswerden? Gibt es noch weitere Bücher, die wir lesen sollten oder so?
Weitere Bücher? Meinst du jetzt so Allgemeinbücher oder?
Nee, ich meinte jetzt wirklich eine weitere Autobiografie, die ihr geschrieben haben könntet.
Nö, ich muss nicht. Ich hab nichts mehr zum Plagen, nee. Okay.
Also du musst uns natürlich noch im Geheimen den Namen geben, wer geditcht hat, die Autobiografie.
Der League-Profi, ja, stimmt.
Das machen wir dann auf Stream.
Sehr gut.
Ja, ich habe es mittlerweile herausgefunden, wer es war. Also ich bin mir nicht sicher, ob er es ist, aber ich habe auf jeden Fall den Namen, den ich euch gleich im Chat hauen kann.
Top.
Ein Traum. Es hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch zu reden. Für mich wirklich ein absolutes Highlight zum Jahresabschluss. Vielen Dank.
Oh.
Ja, 2020 ist auch nochmal gut zu Ende gegangen. Ja, super. Ja, bleibt gesund.
Ja, ja, ebenso. Macht weiter.
Wer ist Dito? Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Zumindest hören wir uns.
Sehr gut. Sehr gerne.
Schöne Weihnachten. Ja. Macht's gut.
Ja, auch
schöne Weihnachten. Tschö. Tschüssi. Tschüss.